and Stone Cold Steve Austin. Listen to Blouse and Griff, and that's the bottom line, because I said so. And if you don't, he'll kick your ass.
Moin moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Ausgabe des Plauschangriffes, heute mit dem zweiten und letzten Teil des Podcasts zu 15 Jahren Game Boy Advance. Marc, Fabian und ich haben beim letzten Mal ja bereits schon sehr ausführlich über eine der schönsten Handheld-Hardwares von Nintendo geplappert, über das Gerät an sich, die verschiedenen Revisionen. Wir haben ein bisschen über die Spiele gequatscht, über Jump'n'Runs, über Rollenspiele, ein bisschen über die Racer und heute kommt der Rest dran. Strategie, Beat'em-ups und viel mehr. Wir wünschen euch viel Spaß. Mega Man Battle Network hattest du dann vorhin erwähnt kurz, oder Rockman X, hieß es auf Japanisch. Mhm. Ich glaube im Beisein, weil es eine Zeichentrickserie gab, die auch in Deutschland gelaufen ist, wo es darum geht, dass Mega Man ist jetzt ein Programm, eine Echse sozusagen, und dann battelt sie sich mit bösen Programmen in der Cyberwelt. Also quasi aus der ganzen Yu-Gi-Oh! Und wie heißt es nochmal, Beyblade-Ära, eine weitere Serie, die dafür gemacht werden soll. Das waren dann rundenbasierte Rollenspieler. Auf dem GBA gab es auch wesentlich, also viele Spiele, viele Varianten, irgendwann so beim dritten Teil sogar in zwei verschiedenen Spielen, so in zwei Editionen, weil jedes Spiel braucht zwei Editionen, wenn du es dann irgendwann mal rausbringst. Fand ich alle nicht so super berauschend. Sind einige der wenigen, die ich auch wieder verkauft habe. Etliche Final Fantasy Umsetzungen dafür, sogar ziemlich coole spielerische. Es gab Dawn of Souls, das war Final Fantasy 1 und 2, das, was man als Final Fantasy Origins auf der PlayStation 1 kannte, in dem GBA-Look. Von Teil 4, 5 und 6 gab es Umsetzungen, hattest du ja auch schon erwähnt, Fabian. Soundtechnisch nicht ganz so.
Aber auch nicht schlimm.
Nicht schlimm.
Also ich lese es nur manchmal, mir wäre es vielleicht alleine gar nicht mal aufgefallen. Was ich da echt kurios fand, also Final Fantasy VI habe ich mit so die lebhaftesten Erinnerungen an meine Super Nintendo-Zeit, weil es einfach so ein tolles Spiel war, irgendwie Ende 94. Und es war immer eins so dieser Spiele, wo du immer gesagt hast, ja damals, da hat ja Nintendo diese Spiele dann nicht nach Europa gebracht und nicht nach Deutschland und wir konnten es nur importieren. Und dann, das war wirklich schon sehr spät in der GBA-Zeit, dass auch dieses Final Fantasy VI dann noch kam. Und dann hattest du auf einmal diese Spiele und konntest es ganz normal in Deutschland kaufen. Und Nintendo hat sogar relativ viel Aufwand dafür betrieben. Ja. Obwohl es schon ein DS gab, waren die dann mehrsprachig lokalisiert. Du hattest alle die drei Spiele, 4, 5 und 6, in mehreren Sprachen. Da frage ich mich heute so, ob sich das für Nintendo wohl rentiert hat, es so noch zu machen. Sind heute auch alle relativ gefragt, vor allem der sechste Teil.
Sie sind alle relativ gefragt. Ja, ich hatte das Glück, dass ich die damals zum Release noch geholt habe und ich habe sie hier noch original verpackt da. Ich war vor einiger Zeit mit Uke in Frankreich und da sind wir mal durch einen der Gameshops da gegangen. Die haben ja auch eine große Gameshop-Kultur und da gibt es einen, der quasi alles hat, was du dir jemals vorstellen kannst. Alles an Modulen und Spielen und so weiter. Nur das Ding ist, da sind auch französische Mondpreise mit dabei und für ein original verpacktes, nicht mal ein neues Final Fantasy VI Advance wollten die 300 Euro haben dafür. Was, also utopisch, da kriegst du wahrscheinlich günstiger bei eBay dafür, kriegt man auch günstiger die Originalversion auf dem Super Nintendo. Ist ein nettes Ding, muss man nicht unbedingt in der Version haben, finde ich, wenn man es anders verspielt.
Weil du gerade auch Teil 5 angesprochen hast, war es eigentlich die erste lokalisierte Version, weil das ja eigentlich immer nur in Japan rauskam, oder gab es das vorher schon für so, die PlayStation oder so in englischen Sammlungen?
Ich hab mich gerade erschrocken, weil ich dachte, du bist also Fabian, ich dachte, du bist gerade irgendwo kurz austreten gegangen und da kommt die Stimme von hinten. Entschuldige.
Aus dem Off.
Aus dem Off. Du, den Fünfer meinst du? Ja, ja, ich habe gerade intensiv drüber nachgedacht. Es gab, in den USA gab es ja diese Anthology Collection, ja, wo der Fünfer und Sechser in einer Packung rausgekommen sind für die PlayStation 1. Ich glaube, die haben es hier nochmal separat auf der PS1 rausgebracht. Ich weiß noch, dass es den Sechser mal als Disc gab. Ich weiß nicht, ob der Fünfer als Disc hier auch rausgekommen ist oder nicht.
In Europa war die Besetzung dieser Collections irgendwie anders.
Die war anders, ne? Ja, auch diese es gab die Anthology und es gab dann eine andere Collection, wo dann Chrono Trigger und Final Fantasy IV in den USA zusammen war auf der PlayStation 1. Zumindest, ich würde den Fünfer fast auch empfehlen, den eher auf dem GBA zu spielen, weil die PlayStation 1 Fassung auch nicht so die beste Übersetzung in der US-Version dann hatte. Da kann man hier wenigstens auf die deutsche zurückgreifen. Und gerade der 4er und der 5er, das sind speedige, schöne Games. Wenn man sie nicht in einer anderen Version erleben kann, kann man es auch gerne mal damit machen.
Sehr komisch, die Anthology, wie du schon sagtest, ist unterschiedlich besetzt. Das war, ich dachte irgendwo, dass da eigentlich Chrono Trigger dabei gewesen
in
wäre.
Das war die...
Aber das war was anderes.
Moment, das war Final Fantasy Chronicles in der US-Version. Da war Chrono Trigger und Final Fantasy 4 in einem Paket.
Genau, ja, es ist nämlich
so... Und das Chronicles ist nämlich anders in Europa.
Bei der Anthology ist es so, da ist in Nordamerika Final Fantasy 5 und 6 und bei uns war es 4 und 5.
Das war es, okay.
Und den 6er gab es, glaube ich, hier einzeln zu kaufen.
Das ist es,
Aber es ist egal, ob ihr euch jetzt ein amerikanisches oder europäisches GBA-Modul, PS1... Jetzt habe ich mich verrannt, was ich sagen wollte. Ist egal, welche Final Fantasy Anthology ihr euch kauft für die PS1, da wäre immer Final Fantasy 5 drauf.
Genau, also wenn man darauf aus ist, und zumindest, ich würde nicht empfehlen, Final Fantasy 6 auf der PlayStation 1 zu spielen, weil es saumäßige Ladezeiten hat. Ja, das Problem da war, dass das Spiel zu groß für den Arbeitsspeicher der PlayStation 1 war und nicht komplett reingeladen werden konnte und deshalb du von zum Beispiel normalen Map-Bildschirm zum Menü irgendwie 15 Sekunden Wartezeit hat.
Aber wie kann das denn sein? Ich meine, wie viel RAM hatte denn eine PS1 damals? Weil die Super Nintendo-Spiele waren auch super klein.
Ja, also es war an der Grenze da dran. Mit dem Zeug, was sie dann gemacht haben, ich hatte es mir technisch mal tatsächlich angeschaut, dann auch, weil mich dann interessiert hat, warum ausgerechnet das Spiel und Chrono Trigger so große Ladezeiten haben. Das waren eben wesentlich größere Module als Final Fantasy 4 und 5. Die noch komplett in den Arbeitsspeicher gepasst haben. Und deshalb haben sie diese Notlösung gemacht, wo dann extra ins RAM nochmal reingeladen wird. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, was technisch da so schief gelaufen ist, dass du bis zu 15 Sekunden Wartezeit
im Menü hast. Das waren tolle Intros dann, ne?
Ich im Sechser mag ich das Intro, weil es auch so ein schönes eigenständiges Musikstück hat, das man im Spiel sonst selbst nicht hört, in der Variante. Ich bin kein Fan von den Chrono Trigger Anime-Sequenzen, weil die coolen 2D-gezeichneten Sachen ersetzt haben und nicht ergänzt haben. Und da bin ich einfach zu sehr Purist, um da die Handvoll Toriyama-Stil-Animationen im 15 FPS mir nochmal anzugucken.
Aber man sollte vielleicht nochmal sagen, bevor wir jetzt weitergehen, dass Final Fantasy V, wenn man das noch nicht kennt, das ist übrigens echt eigentlich ein schönes Spiel, weil es so sehr...
Das Jobsystem ist einfach fantastisch.
Genau, das hatte so ein relativ komplexes Jobsystem, was sie danach hier sofort mit Final Fantasy VI wieder haben fallen lassen. Das war auch ein großartiges Spiel, wahrscheinlich auch noch besser. Aber V kann man echt auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen spielen, weil du halt den ganzen Charakteren diese verschiedenen Klassen geben kannst und dich weiter aufleveln kannst in spezifische Richtungen. Also es ist echt cool.
Ja, ist mit die beste Implementation des Jobsystems jetzt, wenn man nicht gerade auf die Tactics-Sachen hingeht, oder beim 12er kann man auch noch einiges machen, oder wenn du jetzt Final Fantasy X2 nimmst, ne, mit den Dress-Spheres, mit denen du dich dann umziehen kannst. aber ja, auf jeden Fall sehr zu empfehlen, wenn man die nicht kennt und auch eigentlich die meisten Sachen hierüber, nur der erste und zweite sind ein bisschen antiquiert, was das Spielsystem jetzt hier angeht. Marc, wann kriegen wir bei der E3 zu hören, dass Mother 3 endlich als US-Version rauskommt?
Das hat man doch damals fürs N64 schon gekriegt, oder? War das nicht so?
Es war fürs N64 gedacht, also Earthbound 64.
Gab auch super Bilder, wenn man sich das jetzt nochmal anguckt, wie das aussah. Wow.
Ich habe den fangemachten Guide zu Mother 3. Es gab ja von den fangamer.net.
Stimmt.
Also selbst gemacht, und es gibt ja auch eine Privatübersetzung davon, dass man es auch spielen kann, ist eben der Nachfolger von Earthbound, was wir hier als auch Download bekommen haben. Es wird gemutmaßt, ja, weil irgendwo bei den ganzen bei der Gerüchteküche, wo jetzt auch um das in X's drumherum brodelt, dass wir auf DE3 zum 10-jährigen Jubiläum von Mother 3, was eines der beliebtesten Rollenspiele aus Japan eben ist, wir endlich eine übersetzte Fassung bekommen, weil wir haben ja bereits Earthbound als Download und Earthbound Zero, also den NES-Vorgänger, der vorher nie erschienen war offiziell, als Download auch bekommen. Ich würde es begrüßen, ich würde es auch auf der Wii U spielen, weil ich habe es bisher immer noch nicht richtig gezockt auf dem GBA.
Ich komme als Starttitel für NX.
Das wäre es was.
Ein GBA-Remake
ist der einzige Starttitel.
Mit der Auflösung auch, bitte. Ja,
mit der Auflösung, die mit dabei ist. Es gab einen Tales of Phantasia-Port dafür, der nicht so gelungen ist. Also da empfehle ich am ehesten, entweder man spielt das Super Nintendo Original oder die PlayStation 1-Fassung mit Fernübersetzung, wenn man das machen kann. Ich habe hier auch das Super Nintendo und die GBA-Version hier im Schrank drin. Ich würde es am ehesten wahrscheinlich auf der PlayStation 1 oder die PSP-Version, glaube ich, kann man nicht auf Englisch zocken, wenn ich mich nicht komplett irre, aber ist ein schönes Spiel, leider nicht in ganz so cooler Version hier drauf. In Kingdom Hearts gab es dafür Chain of Memories, was mittlerweile remaked wurde für die PS3 in dieser Collection.
Deine Lieblingsserie gibt's auch überall drauf, ne?
Es gibt's, ja, es ist wie so eine Seuche, ne? Kingdom Hearts ist der Herpes der Videospielserien. Du wirst es nicht los, dann irgendwann mal. Insert Comment hier.
Ich würde schon mal von deinen Twitter-Followern 1000 abziehen jetzt.
Ja, Chain of Memories war so eine Prequel-Geschichte, glaube ich, wo es nur in dem einen Schloss gespielt hat. Also irgendwas weiß ich noch davon. Ich hatte es kurz mal gesehen im Kaufhaus, aber hat mich persönlich nicht so richtig interessiert. Fans greifen zu. Wie auch immer. Es gab von Luna 1 eine Umsetzung namens Luna Legend, also wo das Luna 1 Game von der PlayStation 1 vom Mega CD nochmal dann draufgepackt wurde. Eine abgespeckte Variante Luna 1, eins der besten RPGs, die man kennt, nicht in der idealsten Version auf dem GBA. Alles besser als das Luna auf dem Nintendo DS, weil das war grauenhaft. Das will keiner spielen. Eine Phantasy Star Collection mit den 1, 2, 3 Teilen mit dabei, leider nicht der Vierer. Es gab Ports von Breath of Fire 1 und 2. Wer die Dinge auf dem Super Nintendo verpasst hat, konnte die nochmal spielen. Und ich habe hier noch notiert, Riviera war ein Game, was wir später von der PSP kannten. So ein kleines Nischen-RPG, was zuerst auf dem GBA rausgekommen ist. Und Pokémon Mystery Dungeon Red Rescue Team. Da kennst du dich wesentlich besser aus, als ich in dem Pokémon
Mystery Dungeon. Das ist die Serie, die ich überhaupt nicht leiden kann.
Mystery Dungeon.
Dungeon ist echt furchtbar. Nee, mochte ich nie.
Ja, aber dafür hast du alle gespielt fast. Naja, gezwungenermaßen oder sowas. Roguelikes mit Pokémon, genau das, was man sich dann vorstellen kann. Action-Adventures, um die auch dann mal mitzunehmen. Diverse Ports natürlich von den ersten drei Zeldas gab es. 1 und 2 unter den NES Classics. Mhm. Es gab einen A Link to the Past Port.
Mit Four Swords Adventures
nochmal irgendwie mit dabei, dass du also dieses Doppelpack dann damit bekommen kannst. Und auch, Zelda 3 für unterwegs. Wie geil ist das denn? Also, das ja. kann man eigentlich nichts dagegen sagen. Und es gab natürlich ein eigenständiges Zelda. Ich mag es sehr gerne. Zelda The Minish Cap.
Ich finde es auch super cool. Gut. Du hast es auch in deinem Schrank.
Ich habe es auch im Schrank hier drin. Es ist von, wie heißt die nochmal? Flagship. Ne?
Über Capcom ist
genau,
es
Genau, Capcom-Team namens Flagship, die mit Nintendo zusammengearbeitet haben. Die haben auch schon diese Ages Oracle of Seasons und Ages gemacht. Was auch sehr coole Spiele sind. Also so gerade im Verbund zusammen. Es sollte da auch nochmal ein drittes Spiel angeblich kommen.
Aber das ist ja dann das, wenn man beide zusammen linkt, dann kriegt
genau,
man halt das letzte
Dungeon. Wenn du es direkt linken, du musst ein Passwort eintippen, wenn du das eine Spiel durchgespielt hast bei dem Gameboy Color Spiel, um das weiterzumachen. Und Minish Cap war das einzige richtige, in Anführungsstrichen, Zelda, was dafür rausgekommen ist. In der deutschen Version ein klein wenig verbuggt. Da gibt es nämlich am Ende eine Stelle, dass es nicht zu 100%, also du kannst es durchspielen, aber du kannst eine optionale Sache nicht machen, weil eine der Göttinnen kommt nicht aus ihrem Haus, wenn du dann irgendwas angestellt hast.
Ich finde das halt super, weil die Geschichte dieser Pickery, also dass endlich mal erklärt wird, warum die Rubine hinter dem ganzen Gras und so sind.
Du hattest mir die Mütze mitgebracht für das
eine,
ne?
Genau.
Es sollte die Origin-Story sein von
Legend of Zelda. Weil wir diese Timeline ja irgendwann mal gekriegt haben, die in diesem Guide drin ist. Ich würde es eigentlich fast immer noch als Origin Story, weil das ja praktisch mit der Mütze das auch erklärt, wo Link die Mütze her hat und so weiter und so fort.
Ja, war eine coole Sache mit der lebendigen Mütze, weil die auch nochmal ein bisschen Wortwitz gebracht hat. Und endlich war der Sidekick mal was anderes und nicht irgendeine Fee oder ein Computer.
Dafür
ein
nerviger Zauberer, ne?
Der mitgeflogen ist. Und auch Vati als Boss oder als quasi als Gegenspieler, mal ein bisschen was anderes als Ganondorf, sah cool aus, hatte ein bisschen so viel Sammelfeatures, wo du diese komischen Puzzleteile einsammeln musst, glaube ich. Aber das hat ja jedes Zelda-Ding, was dazukommt und ist auch dabei in den Ambassador-Spielen. Ich weiß nicht, ob man es separat jetzt auf der Wii U jetzt nochmal runterladen kann oder nicht.
Ich glaube auch nicht.
Aber hey, Minish Cap, also...
Und es ist schwer.
Es ist schwer. Es ist auf jeden Fall eins der kniffligeren Games. Also gerade was so den Action-Anteil angeht. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Minish Cap, es gab zwei Shining Games dafür, Shining Soul 1 und 2. Ich habe die beide nur ein bisschen gesehen. Die Shining-Spiele sind ja sehr variabel, die vorher auf Sega-Konsolen erschienen sind. Du hast Dungeon Crawler, du hast Strategie-Games, du hast Action-Adventures daraus. Die Shining Soul sind eher so die Nachfolger von Shining Wisdom gewesen. Wer das mal gezockt hat, das war eher so ein maues Action-Adventure auf dem Sega Saturn. Die waren ein bisschen besser. Ich habe den ersten Teil ein bisschen gespielt, den zweiten jetzt nicht so sehr. Und gefiel mir ein bisschen besser als Wisdom, aber waren jetzt nicht Zelda-Niveau unbedingt. Eine kleine Enttäuschung, oder vielleicht eine mittelschwere Enttäuschung, war Sword of Mana für mich persönlich. Also, ich hab's, also.
Es war ein Remake von Mystic Quest.
Ne? Es war ein Remake von Mystic Quest, also dem Mystic Quest Second Densetsu, was der Vorgänger von Secret of Mana war, Second Densetsu 2, kannten wir hier als Mystic Quest auf dem Game Boy. Und es sah visuell echt schön aus, aber irgendwas kam da nicht so richtig zusammen. Ich weiß nicht, ob es die Spielbarkeit war oder so, also irgendwie fühlte sich nicht so flüssig an.
Ich hatte Bock da drauf damals und es war, wie du schon sagtest, echt hübsch, aber was stimmte denn an dem Spiel eigentlich nicht? Warum?
Also der Spielfluss, also soweit ich mich noch dran erinnern kann, irgendwie, es ist nicht so ineinander alles gegangen, dass ich so das Gefühl hatte, okay, wenn ich jetzt kämpfe, das fühlt sich so vernünftig an und einfach, wie wird man es heute nennen, die Combat Loop, ne? Du weißt, wenn du dann spielst, ob du, wenn du ein Game merkst und dann merkst du, oh, das könnte noch mal ein bisschen glatter laufen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt so richtig doll Spaß macht, sondern mehr so zu Fleißaufgaben verkommt. Und irgendwie das war das Gefühl, was ich oft bei dem hier hatte. Es ist leider schon zu lange her, um konkret zu sagen, es lag an dem Level oder das, was da passiert ist, aber es hat sich leider nie der gewünschte, das ist endlich der Secret of Mana Nachfolger in Anführungsstrichen, den ich haben wollte, daraus geworden.
Das gibt es übrigens jetzt als, also nicht das, es gibt Mystic Quest Remake jetzt gerade für Android und iOS. Ja. Das wiederum kriegt ganz gute Kritiken, ist relativ teuer für ein Handyspiel, kostet glaube ich 14 Euro oder
das,
sowas.
Das sind Square Enix-Preise eben, ne?
Aber ich habe es mal angespielt, den Grafikstil muss man halt mögen, so dieses sehr moderne, was die jetzt haben. Aber
wie spielen die sich denn? Also ich bin halt überhaupt gar kein Handyspieler. Also geht das so eigentlich ohne richtige...
Naja. Ja, du hast das virtuelle Steuerkreuz und dann guckst du eben, ne, ob das geht.
Ich kann mir das echt immer noch nicht vorstellen.
Ist nicht so geil, aber es
ja, bei rundenbasierten Sachen finde ich das auch weniger problematisch als jetzt bei den so Action-Adventure-mäßigen Dingern. Mhm. Es kommt doch auch ein Romancing Saga endlich auf Englisch sozusagen, auf iOS oder auf Android da doch mit drauf. Das würde ich gerne mal spielen, weil das habe ich nie richtig gezockt. Auch wenn es mich wahrscheinlich ein bisschen wahnsinnig machen würde mit der Zahlenflut, die auf einen dazu kommt. Oh, und ich werde bald übrigens I Am Setsuna spielen können bei Square Enix.
Ich wollte mir das eigentlich bestellen. Ich habe es natürlich irgendwie wieder verpeilt.
Ich hoffe, dass das ganze Chrono Trigger Gerede, also zumindest, dass das so den Spirit ein bisschen was davon hat und nicht, dass es alles so, ja, ist so ein bisschen wie Chrono Trigger. Vielleicht wird es dir gefallen, dass es nicht dann nur dahergesagt ist. Hoffen wir es mal. Wo waren wir hier? Sword of Mana, Legacy of Goku habe ich hier notiert für unsere Dragon Ball Fans. Es gab zwei ganz nette Dragon Ball Action Adventures. Später auf dem DS gab es noch einen RPG-mäßigeren Ableger mit Attack of the Saiyans. Also was dann Dragon Ball, gab es ja immer mal Action Adventures und RPGs. Und die Legacy of Goku Games waren durchaus nette Action Adventures gewesen mit Rumlauf, mit Story Parts, mit Draufsicht und Draufhauen. Durchaus welche der netteren Teile.
Waren die irgendwie an die richtige Story dann gekoppelt oder waren das unabhängig neue Geschichten?
Ich weiß es nicht mehr, wie es bei den ersten war. Auf dem DS hattest du eine Kopplung an die Story, wie so oft. Irgendein Teil rausgesucht deiner Serie, oh, die Super Saiyajins landen wieder, dann kommen Vegeta und Raditz, wie das da alles heißt. Es kann gut sein, ich weiß es leider nicht mehr bei den GBA-Sachen, aber ich weiß, dass die auch, mein Bruder hat die auch sehr gerne gespielt, weil er damals auch noch viel Dragon Ball konsumiert hat und sich angeguckt hat. Mark, Boktai 1 und 2.
Ja, das war...
Ab in die Sonne.
Ja, komisches Spiel irgendwie von
Hideo Kojima.
Hideo Kojima, genau. Mhm. Und man musste praktisch draußen spielen, um für seine Waffe irgendwie Sonnenenergie Bullets zu sammeln.
Das Spiel hatte einen Sensor eingebaut. Das Modul hatte einen Sensor.
Es war ein richtig fettes Modul, war das auch.
Es war ein dickes, fettes Modul, was unten rausgeragt hat. Und du musstest es auch, ich weiß nicht, wie du speziell halten musst, damit du auch den Sensor, dass es ja in Richtung Sonne zeigt, ne? Das, und hat er auch mit Kunstlicht funktioniert oder nicht? Da war doch was. Du kannst nicht einfach unter die Lampe abends stellen und dann versuchen, deine Level alle aufzuladen.
Das hat, glaube ich, nicht richtig funktioniert. Und dann gab es irgendwie noch mit Tag-Nacht-Wechsel irgendwas. Ich habe das mal gespielt. Wir hatten, glaube ich, in einem anderen Podcast mal drüber gesprochen. Aber das war halt eine tolle Idee, aber die Umsetzung war halt einfach dann zu holperig dafür.
Ja, also es ist eine innovative Idee. Ich habe es auch, ich bin nie so sehr da reingekommen in die Boktais. Um mal zu sagen, das funktioniert so oder so. Ich fand den Ansatz cool, ja, dass man sich mal ein bisschen was anderes traut und dann macht. Aber letzten Endes, wenn du von Nerds verlangst, dass sie in die Sonne gehen und ein Spiel zu spielen, vielleicht ist das der Grund gewesen, ja? Ja, ihr müsst in die Sonne raus, damit das Spiel sich aufladen kann. Genau, dafür ist es da. Geht doch mal raus, Jungs.
Es war von Krankenkassen mitfinanziert.
Am Ende Hideo Kojima macht sich so die Maske weg und es ist dann Dr. Mario.
Ich glaube, das erste ist auch gar nicht so gut weggekommen. Komisch, dass da ein zweiter Teil noch davon rauskam. Stimmt, ne? Ja. Ist der in Deutschland erschienen oder nur
das
der erste?
Das weiß ich nicht, ob der dritte den ersten. The Sun is in Your Hands war der Untertitel, ne? Boktai. Aber ich hatte es irgendwann auch wieder verkauft nach einiger Zeit. Ich habe mich hier noch notiert, weil ich das habe ich im Kaufhaus gesehen. Das war eines der wenigen Spiele, die GBA und DS Version davon gegeben hat, Scourge Hive. Ich weiß nicht, ob ihr das mal zu Gesicht bekommen habt.
Ist es wirklich in Europa rausgekommen?
Ich hab's tatsächlich hier im Karstadt in Hamburg gesehen, also in beiden Varianten sogar. Es war so ein bisschen Metroid-artig, hat es nicht diese isometrische Ansicht gehabt? Hast du es mal gesehen?
Nee, ich kenne den Namen noch und weiß, dass es recht spät war, so, aber das Spiel selber habe ich jetzt nicht vor Augen.
Ja, ich will mir das auf jeden Fall irgendwann nochmal angucken, weil ich weiß, es ist mir immer dann im Kaufhaus in den Blick gekommen, immer neben den ganzen unverkauften Kingdom Hearts Chain of Memories lag es herum. Und alleine, dass es ein Spiel gibt, was auf dem DS und auf dem GBA ist, so ein Cross-Generation-Ding, ist ja auch interessant, dass sowas in der Form kommt. Ich habe das jetzt hier nochmal notiert. Lass mal kurz rüber zu dem Beat'em-Ups Game und du hast einen ziemlich coolen Port oder eine Umsetzung erwähnt, Super Street Fighter 2 Turbo Revival.
Voll gut. Glaube, Steuerung war jetzt irgendwie ein bisschen komisch.
Ein bisschen
ich kann mich nicht mehr im Detail dran erinnern, wie das funktionierte, aber musste sich ein bisschen umstellen. Aber sonst lief das gut, sah cool aus. Generell war der GBA eine tolle Konsole. Wahrscheinlich hast du noch einen Riesenschwung da.
Ich habe da tatsächlich, es sind relativ viele, die ich hier stehen habe. Also das sind noch wesentlich mehr als die ich hier notiert habe. Aber alleine von den Port-Sachen hier über Turbo Revival, Street Fighter Alpha 3 möchte ich gerne auch nochmal reinschmeißen, was auch ein ziemlich solider Port gewesen ist. Aber das Spiel gibt es ja für fast alle, selbst für die PSP gibt es eine schöne Fassung, die dafür gekommen ist, die man da reinnehmen kann. Auch von den Umsetzungen her aus, du hattest Final Fight, das kam zusammen im Tandem mit Ghosts, so weiß ich noch, Final Fight 1 hieß es dann, ne, was dann nochmal gekommen ist, wo du dann das Super Nintendo, die Super Nintendo Variante in einer weiteren Version drauf zocken kannst. Advanced Guardian Heroes habe ich hier mit reingetan, ich weiß nicht, war es eine Umsetzung oder war es eine Fortsetzung sogar von Guardian Heroes auf dem Saturn? Weil da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es war eine Umsetzung mit ein bisschen Updates, wenn ich mich nicht irre.
Das weiß ich nicht mehr.
Das Advanced Guardian Heroes. Aber zumindest sehr cool, dass es auch von Guardian Heroes noch mehr gibt als die eine Saturn-Version, die wir bekommen haben.
Ich habe auf Handheld eigentlich nie Prügelspiele gespielt. Da wäre für mich jetzt interessant, weil ich eigentlich Prügelspiele am liebsten mag, wenn man gegeneinander spielt. Mhm. Gab es da eine Möglichkeit, irgendwie kompetitiv zu spielen?
Es gab, ich weiß, das steht nämlich auch nicht bei dir auf der Liste. Es gab auch ganz kompetente King of Fighters Spiele. Es gab irgendwie so ein King of Fighters.
Habe ich das? Habe ich mich notiert?
Blood oder
Ach nee, EX, aber ja, stimmt, du hast King of Fighters EX, Neo Blood. Ich dachte, ich hätte es hier reinkopiert, weil ich habe es auf jeden Fall mir rausgeschrieben, wahrscheinlich ins falsche Genre rein. Ja, es gab ein sehr gutes King of Fighters,
das stimmt. Ich habe Trant gespielt mit Linkkabel, das weiß ich noch. Es gab auf jeden Fall die Möglichkeit, wahrscheinlich hatten es auch viele von diesen Spielen, du musstest halt natürlich das Modul, es gab damals noch diese Download-Play-Option nicht, also jeder brauchte das Spiel auf jeden Fall und ein Linkkabel, aber es gab die und das war ein Genre, mit dem der GBA auch echt gut klarkam.
Es gibt erstaunlich viele gute Handheld-King of Fighters, muss ich sagen. Stimmt, es gibt für den klassischen Gameboy auch noch King of Fighters EX, schieß mich tot, dann mit so diesen dicken Kopfflüsslerfiguren, genau wie man es auf dem Neo Geo Pocket gesehen hat oder dem Pocket Color. Da gibt es eben echt viele und es gab so auch diese Card-Game-Varianten, wenn ich unbedingt nur prügeln wollte, aber von den King of Fighters SNK-Sachen gab es einiges gutes Zeug auf dem Handheld.
Aber die SNK-Sachen sind wahrscheinlich auch besser spielbar gewesen dann wegen der Knopfaufteilung, ne? Weil die meistens ja nur irgendwie drei Tasten oder so benutzt haben. Ne? Ja.
Je nachdem, so vier, slow und high, je nachdem, wie du es haben. Aber vielleicht haben die ja auch teilweise dann die Mega Drive Variante mit den drei Button-Pad genommen. Du weißt ja, ne? Kannst dich noch erinnern.
Gruselig, echt.
Ja, also weißt du noch, Fabian, was man mit den Mega Drive 3 Button-Pad gemacht hat, um Street Fighter 2 zu spielen?
Schön mit Select-Taste immer umschalten zwischen Kick und
Drückteilen, genau.
Die Start-Taste. Ja, so du hattest die drei Punch-Knöpfe, hast die Startkaste gedrückt, hast die drei Kick-Knöpfe. Was für ein Grauen.
Das 6-Button-Pad noch.
Ich glaube, die haben eine bessere Lösung gefunden. Es gab Spielvarianten, es gab ein Tekken dafür, es gab Mortal Kombat dafür in eigenständigen Varianten darauf. Es ist eine Umsetzung von River City Ransom gekommen. Wäre das mal einer der vielen Kunio-Prügler, also weißt, mit diesen kleinen, viereckigen, dicken Bumsköpfen. Die Spiele, die wir auf dem NES hier zum Beispiel vom World Cup Soccer
kennen. Ja.
Oder eben hier River City Ransom, ich glaube, es hieß Streetwise oder sowas. Es hieß anders in Europa. Auf dem NES, als es rausgekommen ist, was ja eben so ein bisschen so ein Double Dragon-mäßiger, so Beat'em-up-Prügler war, der aber auch Rollenspielelemente hatte, wo du in Läden gehen kannst und dich aufleveln kannst und Zeug anstellen kannst. Und davon gab es eine Variante für den Gameboy GBA namens River City Ransom EX.
Ist da nicht irgendwie sogar River City Ransom immer gewesen für Scott Pilgrim, diese Geschichte mit dem Geld hinterlassen und so? Das wird doch da mal angeführt, dass das eigentlich der ausschlaggebende Punkt war beim Comic, ne?
Also es kann gut sein, ich habe den Comic nicht gesehen, ich habe nur den Film gesehen. Also deshalb weiß ich es leider nicht, was da die Inspirationsquelle war. Wahrscheinlich. Ich mag den Film nicht.
Ich nicht?
Ich mochte den auch nicht so gerne.
Ja, also ich wette, die Comics sind cool, aber als Film mochte ich den überhaupt nicht.
Die Hauptdarstellerin? Irgendjemand,
die,
ne?
Du meinst die Hauptdarstellerin,
Mary Elizabeth Winstead?
Nee, ich wollte sagen, hier Michael Cera, die Hauptdarstellerin.
Oh Gott.
Mich wundert es, dass sie so eine hübsche Frau wie Mary Elizabeth Winstead so nicht hübsch hinbekommen haben.
Was? Sieht doch super aus in dem Film.
Ich weiß es, also die sieht hübscher aus in den anderen Filmen, finde ich.
Was, in The Thing?
In The Thing zum Beispiel oder in, da gab es so ein Final Destination, wo sie da rumschreit und
stimmt,
rumblutet.
Stimmt, da spielt sie auch mit, oh Gott.
Zum Beispiel. Und die ist doch gerade im Keller eingesperrt mit John Goodman. Ist doch auch.
Habt ihr ihn schon gesehen?
Nein. Spoiler nicht. Spoiler jetzt nicht, dass da.
Meine Chance ist gekommen.
Im Keller eingesperrt mit John Goodman? Was ist denn der Gag?
Nee, das ist der neue Cloverfield-Film.
Ach so, ich dachte, das sah ich jetzt nicht. Egal.
weitere verschiedene Varianten von größeren Franchises. Es gab ein Double Dragon dafür, Double Dragon Advance, was glaube ich nicht den anderen Double Dragons entsprochen hat, sondern ein eigenständiges Spiel gab. Es gab ein ziemlich cooles Teenage mit Ninja Turtles.
Das habe ich mich gerade gefragt, welches das wohl war.
Das war eins, wenn du dich erinnern kannst, es hatte auch diese so gewisse Streets of Rage-Tiefe, ne, wo du ein bisschen hoch und runter gehen. Also auch so wie die...
Also sowas wie Turtles in Time.
Ein bisschen wie Turtles in Time, aber es hatte, ich weiß nicht, welcher Zeichenstil es war, ob es von einer anderen Serie war, sondern es sah so dieses leicht mittelmoderne aus. Ne? Wir waren noch nicht in der Render-Ära von heute angekommen, aber ich kann mich noch erinnern, dass es einen coolen Zeichenstil hatte. Ich würde es jetzt nicht, wenn ich nach meiner Erinnerung gehe, als genauso geil wie Turtles in Time bezeichnen, in der Urfassung, aber es war ein sehr solides Ding, was dafür rausgekommen ist. Und ja, du hast ja auch noch, ich habe diverse Sachen hier noch notiert. Ein Bruce Lee Game gab es dafür, was ziemlich gute Wertungen bekommen hat. Bruce Lee Return of the Legend dafür. Es gab ein Dragon Ball Advance, also ein richtiger Dragon Ball Prügler mit so einem Goku links und rechts laufen, alles kaputt schlagen. Ein Altered Beast Fortsetzung.
Oh Gott.
Namens Guardian of the Realm, was wahrscheinlich ziemlich beschissen war. Es gab ein Jackie Chan Adventures Game namens Legends of the Dark Hand. Und ein cooles Game, Gekido Advance. Ich weiß nicht, ob es dann jemand von euch gespielt hat. Das war ein Beat'em-up, also richtig von links nach rechts laufen, Prügelspiel, aber was so fast SNK-artigen Look hatte, also sehr Anime-like mit einem großen Charakter, der rumgelaufen ist und Sachen kaputt gehauen hat. Und ich weiß nur, dass ich da meinem Kumpel da ein bisschen dabei zugeschaut habe. Ich habe es leider nie selber so ausführlich gespielt und der hatte durchaus Spaß daran. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, ich werde das nachher auch mal checken, ob der Titel jetzt nicht dann als die große Geißel der Gesellschaft gilt und es sah gut aus, aber hat sich scheiße gespielt. Aber ich habe es zumindest noch in positiver Hinsicht in Erinnerung. Ja, man konnte sehr viel prügeln eben auf dem GBA. Ich gehe mal rüber in Richtung Strategie, was ich notiert habe. Ich hatte schon gesagt, da habe ich fast mit die meisten Sachen hier notiert. Es sind tatsächlich auch viele interessante Sachen mit dabei. Allen voran, ich hoffe, da kommt endlich mal was für den 3DS. Aber wo ist mein Advance Wars dafür? Advance Wars 1 und 2, was war der zweite? War Black Hole Rising, glaube ich, hieß er.
Ja.
Ich habe Battle Isle sehr gerne gespielt auf dem Amiga damals. Da hattest du natürlich noch die Hexfelder, mit denen du dann herumgelaufen bist und nicht eben diese geraden Felder, wie du es bei Advance Wars machst, aber der Battlescreen ist ja 1:1 aus Battle Isle, ne? Wenn dann zwei Kontrahenten aneinander gehen, die zwei dann sich dann battlen mit dem Strich in der Mitte und alles. Sehr schöne grafisch inszenierte Anime-Grafik, Strategiespiele, die du auch für unterwegs super spielen kannst. Eben hier mal ein Match machen, da mal was anstellen. Wird durchaus knifflig später.
Auch ziemlich lang, die einzelnen Missionen, ja, ne? Also je nachdem, es gab ja immer so Sachen, dass du einfach so alles rein in den Flugzeugtransporter, zur anderen Basis, alle ausladen, alles platt machen.
Genau, ne, und da musste man eben gucken, wie man das macht. Und ey, ich würde mir auf jeden Fall sehr gerne wünschen, vor allem weil die Serie, den letzten Teil, den richtigen, den wir bekommen haben, war der auf dem DS. Ne? Da gab es ja noch ein Spiel dafür und da gab es dieses unsägliche Battalion Wars. Oder zumindest mir hat es
zwei Stück davon, ne?
Es gab sogar zwei Battalion Wars auf der...
Ach ja, stimmt,
GameCube
so,
und Wii. Ne?
So schlecht waren die gar nicht.
Ich weiß nicht. Also
ja, halt, wenn du normalerweise Strategie hast und dann hast du so einen Mix aus Echtzeit und das ist halt, weiß nicht...
Aber ey, also da kann
und die Grafik halt,
kann ja Nintendo auch Star Fox nur mit Motion Controls machen, wenn sie schon damit anfangen. Man weiß ja nicht.
Ja, aber komisch,
ich bin da nie reingekommen. Also ich weiß nicht, vielleicht waren die auch gut, aber ich war davon so ein bisschen abgeschreckt.
Das war kein Advance Wars, es war einfach ein anderes Spiel, aber
es war ein anderes Spiel, genau.
Okay. Aber komisch, weil ihr jetzt schon relativ viele Titel oder Franchises hatten, die eigentlich nicht mehr danach aufgelegt worden sind, ne? Sei es nun was hatten wir denn vorhin, das Rollenspiel noch?
Golden Sun.
Golden Sun zum Beispiel. Oder jetzt auch Advance Wars, auch schon länger nichts mehr gekommen.
Ja, mich wundert's, also
F-Zero.
Mich wundert's ein bisschen, weil sie gerade auf dem 3DS ja eine ideale Chance hätten, mit dem kleiner budgetierten Titel mal ein bisschen was zu machen. Oder von mir aus, zur Wii-Ära haben sie es ja mal versucht, oder auch andere Hersteller, mit Budget-Download-Games was zu machen. Es gab ein Castlevania- oder Contra-Download-Game dafür, was durchaus legitim war, zu spielen. Warum nicht da auch mal ein Download F-Zero bringen oder ein kleineres Advance Wars oder irgendwas oder von der Sache. Es muss ja nicht immer das 8 Jahre lang entwickelte 500-Millionen-Dollar-Spiel sein.
Das haben dann, glaube ich, andere Leute halt versucht irgendwie für F-Zero. Gab es ja dieses Fast Racing New jetzt vor kurzem für
das war solide, aber
das hat nicht... Chinesen ist das gewesen?
Doch, ja. aber mich hat es so eine Woche lang dann dran gehalten, war so die Luft raus für mich.
Okay.
Ich sag nichts gegen das Spiel, aber vielleicht liegt das auch, vielleicht ist mir mit F-Zero genauso gegangen heutzutage, dass ich nicht mehr im Genre so drin bin wieder. Aber es ist ein durchaus nettes Ding gewesen, das Fast Racing Neo. Gerade in der Wii U-Fassung jetzt hier. Da gab es ja auch noch vorher nochmal eins, ne? Oder? Irre ich mich da? Gab es nicht nochmal vorher?
Ordinäres Spiel, glaube ich.
Zumindest ich habe die Wii U-Variante gespielt. Dann davor. Advance Wars haben wir drüber gesprochen. Es gab die ersten beiden westlichen Fire Emblems für die...
Stimmt.
Ja, es war das allererste Mal, dass Fire Emblem mit Teil Nummer 7 oder 8 ist es in den Westen gekommen, endlich. Das erste Spiel hieß dann hier auch noch Fire Emblem auf dem DS. Der Untertitel, ich habe keine Ahnung, welcher das war. Also es müsste der 7. gewesen sein insgesamt, weil 3 auf dem NES, 3 auf dem Super Nintendo. Ich habe hier sogar noch ein paar von den Super Nintendo-Varianten, außer dem ganz, ganz teuren. Thracia 66 schieß mich tot. Ach, wenn gut. Du da eine japanische Version haben willst, zahlst du 150 Euro für, weil es so selten geworden ist. Und ich kann die immerhin über damit spielen. Fire Emblem müssen wir, glaube ich, nicht so viel dazu sagen. Das ist ja die Serie, die richtig abgegangen ist. Mhm. Gerade mit dem Awakening-Teil auf dem 3DS, der war ja super erfolgreich. Es kommt hier noch das Birthright und Conquest und so weiter. Also zum Aufnahmezeitpunkt kommt bei uns 20. Mai 2016.
Die sind auch super. Die sind für mich immer so irgendwie das Gegenstück zu Langrisser gewesen. Mhm. So, weil man halt feste Charaktere hat und auch so eine richtige durchgehende Geschichte.
Für mich war es eher so das Gegenstück immer zu einer Sega-Serie, die ich zu Mega Drive-Zeiten mochte, die es dann auch auf dem GBA gab.
Mhm. Nämlich Shining Force.
Shining Force, ja, okay.
Wir haben beide auf jeden Fall was damit gemeint. Shining Force hat natürlich noch den Unterschied, dass du da mehr RPG-Elemente hast. Dass du, also das fand ich immer cool an Shining Force, dass du auch da durch Städte laufen kannst und nicht alles nur menübasiert ist oder auch eine Oberwelt hast, wo du mitgehen kannst. Und zwei Fire Emblem-Teile für den Nintendo, für den Game Boy Advance. Ich will immer Nintendo DS sagen, weil man den so oft erwähnt hat. Dann damit und auch besser als die Varianten, die für den DS rausgekommen sind. Also kann man beide empfehlen. Sind der zweite müsste sogar als im Ambassador-Programm mit drin gewesen sein und man sollte den mittlerweile auch als Download für die Wii U haben. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin mir relativ sicher, dass man die dafür holen kann. Und ja, du hast erwähnt, es gab eine Umsetzung von Shining Force, des ersten. Resurrection of the Dark Dragon.
Black Dragon, glaube ich.
Black Dragon.
Ich habe auch drüber nachgedacht, wie das hieß.
Eine leicht aufgewertete Version des Mega Drive Originals wollte ich immer haben. Ich habe immerhin das Mega Drive Original hier stehen. Für unterwegs hätte ich es gerne gespielt. Der zweite ist ein bisschen besser, das Shining Force 2. Also das leider, glaube ich, ist es nicht gekommen als Umsetzung für den GBA. Ja, es ist, siehst du es, Mark, da. Das einzige Genesis-Spiel, glaube ich, das ich habe. Ansonsten nur Mega Drive-Sachen dabei. Aber es war günstiger als Ami-Fassung zum Mitnehmen. Aber ist ein sehr schönes auch Strategie-Game, ein bisschen auch zur damaligen Zeit schon gealtert, weil es ja auch ein früher 90er Mega Drive-Titel war, der mit leichten Aufwertungen nochmal auf den GBA gepackt wurde. Was haben wir hier noch stehen? Final Fantasy Tactics Advance. Hat einer von euch mal gespielt?
Ich habe das sogar, aber kann mich jetzt heute nicht mehr so dran erinnern. Ich habe so traumatische Erfahrungen, weil ich irgendwann in dem PS1 spiele, was ich wirklich, da war ich damals krank und habe das so lange gespielt und hatte dieses Lösungsbuch und habe mich da so rein vertieft und irgendwann war ich leider nicht aufgelevelt genug für diesen einen Kampf, wo der Hauptheld alleine gegen so einen starken Gegner kämpfen muss.
Wie Graf.
Und danach habe ich dann nie mehr weitergespielt, aber auch nie wieder, glaube ich. Ich habe diverse Teile davon, ich habe aber nie mehr eins davon gespielt, glaube ich dann.
Eine sehr für viele, also eine Szene, die für viele das Ende auch bedeutet hat bei Final Fantasy Tactics, gerade dieser Kampf, das müsste V-Graf gewesen sein, der Charakter, gegen den man das spielt, ist so ein Stoppage gewesen, ne, wo man sagt, scheiße, ich hätte vernünftig aufbauen sollen oder wie das dann funktioniert. Final Fantasy Tactics Advance war das erste richtige Sequel und es wird gerne durch die Mangel genommen. Also
warum?
Ich würde es immer ganz gerne eine Lanze für das Spiel brechen, weil ich habe das damals sehr gerne gespielt, auch am Gameboy Player. Kann mich auch noch erinnern, dass ich dann irgendwie Urlaub habe und mir tatsächlich mal den Wecker gestellt habe, um früh aufzuwachen, weil ich noch zu viele Sachen am Tag machen musste, damit ich zwischen 6 und 8 Uhr morgens noch spielen kann. Kann ich mich erinnern, dass ich den Wecker gestellt habe. Es hat das sogenannte Judge-System.
Stimmt.
Du hast einen Schiedsrichter bei den Kämpfen mit dabei und der Schiedsrichter sagt zu Beginn des Kampfes, in diesem Kampf ist nicht erlaubt zu heilen. Oder in diesem Kampf ist nicht erlaubt, diese Art von Magie einzustellen. Und wenn man sich dagegen stellt oder nicht achtet, was der Judge gerade dann verbietet und das macht, dann bekommst du eine gelbe und dann eine rote Karte. Und solche Charaktere, die du dann mit solchen falschen Aktionen machst, die werden aus dem Kampf ausgeschlossen. Und viele hat das genervt, dass so diese Limitierung da war. Aber das Spielprinzip an sich ist nochmal so simplifiziert worden gegenüber den der PS1-Fassung. Es war leichter zu spielen, dass ich es eigentlich durchaus okay fand, wenn es hier mal und da mal eine Restriktion gab. Es war ein bisschen repetitiv. Du konntest sehr, sehr viele Kämpfe machen. Es gab so ein Quest-System, also dass du sehr viele Quests hattest, die du nacheinander erledigen musst. Leute rausschicken, die dann Sachen für dich erledigen. Und spieltechnisch hat es mir Spaß gemacht. Ich habe mich an den Judges nicht so sehr gestört und ich würde heutzutage auch noch eine Lanze dafür brechen, auch wenn es ein bisschen so durch den Kakao gezogen wird, gerne von Fans wegen dieser Regelung. Aber es gibt ja auch Rollenspiele, die eine Abseitsfalle haben im Kampfsystem, also da braucht man sich nicht beschweren.
Im Ernst?
Weißt du, welches Spiel ich meine? Kudelka auf der PlayStation 1.
Ne, damals, als ich in der Schule noch war, hieß eine, die mit mir im gleichen Jahrgang war, mit Nachnamen Kudelka.
Das hat mich
mega irritiert, ja.
Nein!
Du bist aber nicht zu ihr hingegangen, hast gesagt, weißt du was? Guck mal, was ich hier habe.
Ich weiß nicht, ob das so ein guter Spruch gewesen wäre,
um nee, wahrscheinlich nicht.
Eine gute Pickup-Line.
Ich habe hier ein japanisches Rollenspiel, das heißt wie du.
Das heißt so wie du. Wollen wir ins Kino?
Das wäre meine Chance gewesen damals, verdammt.
Verdammt nochmal. Also im Telefonbuch nachgucken, wer ja. Kudelka heißt.
Gleich mal hingehen.
Ich sage aber nicht, wie sie mit Vornamen hieß, damit die Leute nicht anfangen, sie zu googeln, aber es ist tatsächlich wahr, die Geschichte.
Okay, ja, ey, das bezweifelt auch keiner. Fire Emblem, es gab zwei andere Franchises, die normalerweise nicht für Strategiespiele bekannt sind, wo zwei passable in meiner Ansicht da gewesen sind. Ich habe die eine Zeit lang gespielt, aber nicht komplett durch. Es gab ein Onimusha Tactics für den Game Boy Advance und es gab ein Zone of the Enders. The Fist of Mars. Es gab ein Zone of the Enders Taktikspiel. Hat das jemand von euch mal gezockt?
Kennt beide nicht, kennen weder Onimusha noch.
Ich habe beide hier gehabt. Also Onimusha war so ein isometrisches Final Fantasy Tactics Style Spiel von der Strategie hier. Ich glaube, das Zone of the Enders, aber das habe ich weniger gespielt als das Onimusha, das müsste nicht ein isometrisches gewesen sein, sondern eher so von der Top-Down-Sicht, dass du dann deine Strategie-Sachen damit gemacht hast. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wie es funktioniert hat.
Hattest du Tactics Ogre eigentlich schon erwähnt?
Nee, hatte ich noch nicht, weil ich wollte erstmal auf die Franchises dann eingehen, die normalerweise keine Strategiesachen haben, aber auch zwei eher seltenere Spiele. Und Onimusha Tactics müsste als Download mittlerweile sogar auf der Wii U sein, wenn ich mich nicht irre. Weil irgendwann habe ich das in den Release-Listen gesehen.
Aber die Auswahl ist doch wirklich auch ein bisschen willkürlich dabei, total, oder? Also, dass sie jetzt irgendwie keine super Highlights raushauen, sondern anscheinend wahllos mit den Knochen ausgewürfelt.
Ja, je nachdem, raushauen, wer so die Rechte oder sowas dran hast. Weißt du, ich habe darüber nachgedacht, tatsächlich über diese Release-Politik vor einiger Zeit. Ich finde es immer noch unverschämt, dass Namco nichts von den alten Sachen rausnimmt, dass es kein Tales nochmal in irgendeiner Download-Fassung gibt. Ja, es gibt kein Tales of Eternia für die PlayStation 1, es gibt kein Tales of Destiny, das du da holen kannst, nur die alten, also die PS3-Ära und PC-Sachen, dass du die auch als Download holen kannst, aber keine Re-Releases. Ja, und auch von Squaresoft-Seite her, dass du da keine Star Oceans zum Beispiel dann hast als Download. Weder Star Ocean 1, noch 2, noch Till the End of Time, wie das heißt, der dritte oder der vierte vielleicht schon, aber diese ganzen alten Sachen, warum?
Aber sind die alle auf der PSP rausgekommen? Oder
auch die PSP-Sachen. Es gibt das Breath of Fire 3 für PSP zum Holen. Ne? Mhm. Aber nicht Tales of Eternia, keine Tales-Sachen. Verstehe ich nicht. Wollte ich nur mal loswerden.
Ich prangere das an.
Mach da mal bitte was, Marc, auch wenn du da nichts machen kannst.
Gar nicht, ausnahmsweise.
Du hast Tactics Ogre erwähnt, Knights of Lodis. War auch eins der gesuchteren Module, also ist heutzutage noch eins der gesuchteren Module da. Ich mag Tactics Ogre in der Originalfassung ganz gerne und in der PSP-Umsetzung ist eben der Vorgänger von Final Fantasy Tactics im Original. Ich hab's nur ein bisschen gesehen, das Knights of Lodis. Ich weiß, dass es spielerisch ein bisschen simpler war oder zumindest nicht ganz dem taktischen Anspruch gerecht wurde, das wie das so Original das rübergebracht hat. Würdest du das auch so sagen?
Das war doch vom N64 war das, ne?
Nee, Tactics, es war nicht Ogre, nein, Tactics, es gibt ja nur Ogre Battle auf dem
N64. Ogre Battle meine ich ja.
Ja, okay. Aber Ogre Battle ist ein bisschen was anderes. Das Tactics Ogre war ein eigenständiges Spiel, auch relativ früh auf dem GBA rausgekommen, aber ich habe es immer so im Kopf, während das Original Tactics Ogre wirklich Genre Spitze ist das eher Genre ist okay bis Mittelmaß, so vom Spielbaren her.
Aber welches würdest du denn jetzt als bestes von den Spielen einstufen?
Die wir bisher genannt haben hier? Oh, auf dem GBA wird es schwierig. Also ich würde sagen, von den Sachen, die wir bisher genannt haben, aber ich sehe jetzt auch kein anderes, was ich unbedingt dann drüber packen würde, würde ich fast schon Advance Wars dann ganz oben sehen. Also Fire Emblem könnte man auch noch das Argument für machen, vor allem das erste finde ich sehr cool, also weil es auch so frisch und neu wirkte damals für uns, zumindest weil wir die anderen Teile nicht gespielt waren. Aber Advance Wars war schon ein geiles Ding. Ja, das hat schon richtig viel Fun gemacht und das kann man heutzutage auch noch richtig gut zocken. Ja, von den anderen Sachen, die ich hier notiert habe, so ein bisschen Japano-Zeug, Super Robot Tyson von 3 Milliarden Spielen mit, ist es das mit der Gundam-Lizenz oder nicht? Ich krieg's nicht durcheinander. Es gab ein Rebel Star Tactics, das ich immer in der Grabbelkiste gesehen habe, ich hab's nie gespielt. Da waren Aliens mit einer Knarre auf der Packung und da stand Rebel Star Tactics drauf. Und so war's. Ich dachte, es wäre so eine billige Version von XCOM oder sowas. Ich weiß es nicht, aber ob's dann damit funktioniert hat. Und okay, das habe ich aus Versehen hier reingeschrieben, das wäre bei den Puzzles gewesen. Super Puzzle Fighter 2 gehört nicht ganz in die Strategiespiele. Aber
ach, das war das mit der Street Fighter Lizenz?
Das war dieses, genau, dieses Street Fighter mit den Kristallen, mit diesen Gems, ne, wo du dann die kleinen Charaktere in der Mitte hast.
Figuren. Knuddel, Ruhe und...
Genau, da gibt es auch eine Download-Fassung in den PS3 oder Xbox Store von der Arcade-Fassung. Ja. Kann ich empfehlen, das ist einer, also ein bisschen so wie Columns kann man sich fast das schon vorstellen.
Ja, das war mit so Chibi-Charakteren,
genau, mit den Chibi-Charakteren,
von Darkstalkers und so auch mit dabei.
Genau, die Darkstalkers gegen die Street Fighter-Leute, die sich dann repräsentativ gekabbelt haben in der Mitte des Bildschirms, während du deine Steine dann da drauf gebracht hast. Das gab es natürlich auch dann in der GBA-Fassung. Oh, und das hatte ich auch in der Strategie, das gehört auch eher zu den Puzzle-Games. Donkey Kong King of Swing. Falls ihr das mal gezockt habt, wo es dann so ein komisches Game war, wo man Donkey Kong irgendwie so dann hochschwingen lassen musste mit...
Du hast quasi das Spiel, die Levels waren so 2D-Levels, die hatten ganz viele so wie so Noppen an den Wänden und du konntest quasi, hast die Pranken gesteuert von dem Donkey Kong und mit L und R und musstest dann immer dich so hochschwingen und immer wieder den richtigen Knopf drücken, damit er sich wieder so festhält. Es war also mehr eine Art Klettergeschicklichkeitsspiel. Eigentlich ganz cool, aber jetzt auch, ist glaube ich kein Klassiker oder so.
Nee, ich hätte das jetzt eigentlich bei den 3DS-Spielen in Erinnerung gehabt, dass man irgendwie auf dem Touchscreen was machen muss. Gab es da nochmal
irgendwie was anderes? King of Swing war GBA, das weiß ich.
Ja. Das weiß ich auch. Ich überlege aber gerade, es kann sein, dass es dann, gab es nochmal Jungle Climber oder sowas? Ich gucke jetzt
mal kurz nach.
Also ich habe halt dieses Spielprinzip nur mit irgendwas mit Touchscreen-Erinnerungen, aber...
Lass mal gucken, hätte ich noch was hier bei den Strategiesachen? Lord of the Rings, The Third Age. Aber das gab's ja auch dann für die größeren Konsolen. Eines der Herr-der-Ringe-Spiele von den vielen, vielen, die zu den Filmumsetzungen rausgekommen sind.
Oh Gott.
Das ist auch ein Strategie-Game da rausgekommen. Summon Knight Swordcraft Story hatte ich mal besessen. Gab's als US- und Japan-Fassung. Aber ich habe sie zu wenig gespielt, um zu sagen, was so cool daran gewesen ist. Auf jeden Fall waren sie hier noch in der Strategie-Part dabei. Und Ictra Union, falls das jemand mal gespielt hat. Da gibt's die PSP-Fassung, die ist ein bisschen bekannter. Davon aus diesem ganzen... ja, wie heißt es so, Grand Knights History, Gugnir und so diese komischen Japano-Spezial, Knights in the Nightmare zum Beispiel, falls du das mal gespielt hast, Marc.
Ich überlege gerade, irgendwas verbinde ich damit, aber ich komme gerade nicht
welche,
drauf.
Ich weiß nicht mehr, welche
die Vanillaware-Sachen?
Ein bisschen so wie die Vanillaware-Sachen, ja genau, wo jedes Spiel merkwürdiger war als das andere. Ja, Knights in the Nightmare war ja diese Mischung zwischen Strategiespiel und Shoot'em Up auf dem DS und auf der PSP, glaube ich, ist es rausgekommen. Und dann gab es diese ganzen Spin-offs von wegen Ictra Union mit zwei. Irgendwo, ich weiß nicht mehr, ob ich. Ich glaube, ich hab's nicht mehr. Es kann sein, dass ich Ictra Union verkauft habe, weil ich mittlerweile die Download-Fassung für die PSP habe. Aber da gibt's sehr, sehr viel. Da ist auch aus dem ganzen Klumpquatsch wie Riviera und wie sie alle heißen. Sting heißt der Entwickler. Das sind die, die Evolution gemacht haben. Auf dem Dreamcast
also, die beiden
genau
Spiele.
Diese Dungeon-Crawler-Geschichten. Und das ist eben eine dieser typischen RPG- und Strategie-Klitschen, die einfach mit jedem Spiel was komplett Neues probiert. Und Ictra Union kenne ich zum Beispiel, das ist dann immer im Atlus-Ausverkauf auf dem PSP-Store, damit man es dann nochmal für $5 bekommt.
Das sieht aus, als ob du irgendwie ziemlich oft die Grabbelkisten irgendwie durchwühlt hast damals.
Das Wort Grabbelkiste ist schon erstaunlich.
Das war jetzt mal eins meiner Lieblingshobbys. Ja.
Schnäppchen-Gregor.
Ja, das ist Schnäppchen-Gregor. Geh hin und ich durchsuche die Grabbelkiste auf was Geiles. Schau dir den Schrank an.
Mach mal ein Format für Rocket Beans da draus.
Ja, nee, ich bin mittlerweile zu faul dafür und ich stöber nur noch im Internet. Aber früher habe ich durchaus gegrabbelkistet.
Ja, es ist heute auch nicht mehr so lohnenswert. Ich gehe auch gerne manchmal noch in so Läden, gerade auch in so Kaufhäuser, wo man denkt, oh, geil, in der Spielwarenabteilung oder so,
findest du bestimmt noch so Nintendo-Perlen. Aber du findest nichts mehr, ne?
Das ist scheiße.
Das ist alles so, das Feeling ist leider komplett weg.
Ich war neulich, das war so deprimierend, da war ich bei meinen Eltern mal wieder, die eher so ein bisschen am Land wohnen oder in so einer, also wo die nächstgrößere Stadt in der Gegend halt irgendwie 20.000 Einwohner hat und da gibt's so ein Spielwarengeschäft, wo ich als Kind schon war und jetzt war ich da und dachte so, guck ich mal wieder, vielleicht haben sie irgendwie DS-Spiele total billig, gehe ich halt hin, sagen die so, ja, wir haben überhaupt keine Nintendo-Sachen mehr, kann ich gleich wieder gehen, gar keine Videospielsachen mehr. Oh. Ich habe da 30 Jahre lang quasi, gut, ist gelogen, aber ich habe als Kind zumindest sehr viele Sachen da gekauft.
Sowas finde ich tatsächlich sehr traurig, also da ich hier in Hamburg groß geworden bin, gibt's ja den Großteil sozusagen noch der Locations. wo ich dann unterwegs war, zum Beispiel das Karstadt Spiel und Sport in der Innenstadt hier. Ne? Also ich kann mich noch super dran erinnern, da das war quasi, die hatten Batterien von Spielstationen damals da, wo ich hingehen konnte und das Super Nintendo ist neu geil, ne? Da kannst du dich anstellen und kannst Mario World und Super Protector und alle spielen und die hatten ganz früher sogar noch dann Wände voll mit hier Game & Watches, die du dir noch holen konntest und dann NES-Spiele aufgereiht und heute ist da unten ein Rewe jetzt drin. Also, die haben die ganze Abteilung, die haben die Spielwarenabteilung rausgenommen und die haben ein Rewe jetzt, wo du, also an der Stelle, wo ich als Pimp dann die coolen Super Nintendo und Mega, wo ich mein Mega Drive gekauft habe für 50 Mark als Ausstellungsstück weil, und mit dem Jaguar-Netzteil, weil die sonst keins mehr hatten und das draufgelaufen ist. Da kannst du jetzt irgendwie Schokopudding kaufen, genau an der Stelle.
Ich überlege gerade, wie geil das eigentlich wäre, wenn man sich mal ein Wochenende oder einen Samstag oder so Zeit nimmt und diese ganzen Billo-Ramschläden in Hamburg mal abklappert. Irgendwie jeder nimmt sich 50 Euro und man probiert irgendwie die geilsten, seltensten Spiele zu kriegen, so als Challenge.
Das Problem ist, glaube ich, dass halt Leute das beruflich machen, die darauf bauen, dass sie so Läden haben, wo sie halt irgendwie von den Kids die Spiele ankaufen, teuer verkaufen, die den Rest der Zeit damit verbringen, auf die Flohmärkte zu fahren, morgens um 6.03 Uhr, wenn der Flohmarkt um 6 Uhr aufgemacht hat, alle Stände abzulaufen, alles aufzukaufen von irgendwelchen Kiddies oder Leuten, die keine Ahnung haben. Und die fahren halt auch rum und kaufen solche Bestände auf, was ja auch legitim ist, ist hier.
Toll, Fabian, ich hatte so eine tolle Idee, jetzt hast du meine Illusion zerstört.
Nein, das ist einfach nicht mehr so. Ich meine, auch auf Flohmärkten, wenn du da hingehst, du findest da diese typischen Stände, wo die Händler stehen, wo du halt nichts billig bekommst und genau die Leute, die laufen halt dann vorher auch rum und kaufen alles auf, was halt irgendwie lohnenswert ist.
Ja, das Gleiche. Ich wollte eigentlich auch noch, es gab ja letztes Wochenende hier nochmal wieder so eine Spielebörse und ich habe es leider zeitlich verpasst. Also es gab ja hier.
In Flensburg
also,
oder wo?
Nee, die waren nicht hier um die Ecke tatsächlich.
Verdammt, also, krieg nichts mehr mit.
Und aber ich weiß ja noch, wir waren ja auch vor ein, zwei Jährchen auch nochmal ja auf einer hier und du weißt ganz genau, alle Leute, die da Sachen verkaufen, sind sich der eBay-Preise bewusst und die sagen dann, entweder hast du die Preise um 10% draufsetzen, weil sie sagen, du hast das Privileg, dass du es nicht bestellen musst und dann hier direkt mitnehmen kannst, oder du hast die anderen Leute, die es vielleicht 5-10% runterpacken, damit sie da konkurrieren können, aber das musst du erstmal finden und dann gucken und du kannst dich maximal nur in dem Spektrum bewegen.
Ich meine, es fing ja auch mit den GBA-Modulen an, dass so viele Kopien einfach im Umlauf fahren. Ne? Also gerade, wenn du jetzt Sachen kaufst.
Da würde ich auch aufpassen, Ich habe da auch bei eBay keinen Bock. Also einmal bin ich reingefallen auf eine Kopie, da habe ich mir, aber für ein DS-Spiel war es damals. Da gab es irgendwie Final Fantasy XII Revenant Wings oder so, dieses auch strategiemäßige, dieses Sequel dafür. Und dann bekam ich eben so eine richtig Billo-Asia-Kopie mit gedrucktem Cover und 12-Seiten-Handbuch, das nicht richtiges Englisch drin hatte. Dann geliefert, das Ding läuft natürlich, aber Geld gezahlt für so eine Kopie müssen nicht machen. Und die GBA-Sachen, es sind ja auch viele Leute dabei, die gar nicht mal merken, dass sie eine Kopie haben. Ne? Merken dann, weil die Spielstände nicht funktionieren. Genau,
Spielstände gehen nicht, was man auch oft hat, weil teilweise geben die Leute sich auch gar keine Mühe bei den Covers dann. Also wenn du jetzt hier in Europa oder in Deutschland konkret Spiele kaufst bei GBA, ist es ganz oft so, da haben die diese amerikanischen ESRB-Sticker drauf, also nicht USK-Altersfreigaben, sondern das amerikanische Pendant. Und da kannst du zu 99% von ausgehen, wenn das jetzt in so einem Haufen liegt, irgendwo mit anderen Spielen zusammen, die deutsche Spiele sind es meistens Kopien. Wenn es nicht gerade von irgendeinem Sammler ein Rollenspiel ist, dann ist es unwahrscheinlich, dass hier irgendein Kinder-Jump'n'Run als so US-Version im Umlauf wäre. Ja. Also du hast ganz, ganz viele Spiele, die leider echt Raubkopien sind im GBA-Bereich.
Im GBA-Bereich und auch in den Game Boy Color hattest du ja schon angefangen. Ich bin einmal das Risiko eingegangen, hat sich zum Glück ausgezahlt, das kannst du vielleicht auch da sehen, Marc, da habe ich die Dragon Warriors 1, 2 und 3 für den Game Boy Color. Da habe ich lange Zeit danach gesucht, weil es dann für den Game Boy Color Umsetzungen gewesen sind, die nur in Amerika in der Form rausgekommen sind. Japan-Version natürlich auch, aber die bringen mir natürlich dann nichts. Und da für eine komplette Boxed-Version mit Originalspielen und richtig lauffähig und alles mit dabei, Ewigkeiten danach gesucht und sogar irgendwann zu einem zivilen Preis gefunden. Das hat tatsächlich auch dann, es waren Originalspiele. Da gibt es schöne Vergleichsbilder im Internet, wo Leute tatsächlich auch so die Platinen abfotografiert haben, die sagen, du kannst es genau erkennen, wenn du da oben siehst du den einen Aufdruck oder wenn das Label zu schief ist und du kannst es am ESRB-Logo, also an dem amerikanischen Rating-Logo erkennen, wenn es irgendwie komplett matsch schwarz ist und nicht irgendwie diese leichte Tiefe hat und falsch draufgedruckt ist, dann merkst du auch schon, scheiße, da habe ich eine Raubkopie leider bekommen.
Ich weiß leider nicht, ob das beim GBA auch ein Mittel ist. Beim Super Nintendo zum Beispiel ist es so, bei den Repros, wenn du die aufschraubst, was relativ einfach ist, wenn du, da gibt es so einen Schlüssel für, mit dem du diese Schrauben lösen kannst. Mhm. Wenn da halt irgendein Kabel drin ist, dann weißt du sofort, das ist nicht original, weil Originalmodule nie irgendwelche Kabel drin hatten. Nur bei den Repros Platine. Ist das total oft so, dass da irgendwelche kleinen Kabel reingelötet sind, um irgendwelche Sachen zu überbrücken und sowas.
Ist doof, für Sammler, finde ich, so eine Sache. Ne? Mhm. Also das macht irgendwie den ganzen Markt kaputt, weil natürlich dementsprechend auch gezahlt wird für die Sachen, weil man denkt, dass es halt Minte
sind. Du kannst es halt bei eBay halt auch schlecht sagen, wenn du da halt ein paar Fotos hast, so Nachdruck. Ich meine, es gibt selbst gute Verpackungen und Anleitungen mittlerweile, die gut nachgedruckt sind.
Das ist echt schwierig. Und du kannst es auch oft haben, dass es jemand hast, der hat es gekauft und gespielt und verkauft er wieder, der ist sich nicht mal bewusst, dass er da so eine Version anbietet, sondern einfach ist jetzt auf einmal der, der als Dritter darauf reingefallen ist. Ne? Und du, der dann mehr darüber Bescheid weiß, fällst dann darauf rein. Wie ist eigentlich euer Stand so von wegen diesen ganzen Repro-Geschichten? Also ich meine jetzt nicht im Speziellen, es gibt ja auch dann diese von Spielen, die überhaupt nicht in der Version vorhanden waren, wo da so Fanpatches oder sowas drauf gemacht sind, ne? Wo du ein Modul kaufen kannst, wo die alle die billigen Sportspiele aus den USA aufgekauft haben, weil die niemand mehr haben will für einen Dollar, und dann haben sie die Module sauber oder die Packung sauber gekratzt und selber die Platinen reingemacht. Ja. Das ist da ein Zelda Parallel Worlds oder das inoffizielle Super Metroid Sequel oder sowas.
Irgendwie gibt. Quatsch.
Weil die das Sachen hat, auch vom Satellaview teilweise dann.
Das hat halt nie was Originales an sich. Ich weiß nicht, warum man also. Die Sachen sind halt auch super teuer einfach dann teilweise, was die Leute da aufrufen. 60,
70 Euro ohne Verpackung, sowas,
Genau, oder auch dann mit Verpackung halt gerade diese Zelda Fanspiele, die du ansprichst, dann für über 100 Euro. Das halte ich für Quatsch. Es gibt eine Sache, wo ich sagen würde, okay, also ich habe, weil ja Super Nintendo so mein Steckenpferd ist, ich habe so ein SD to SNES, das ist so das ausgereifteste von diesen ganzen SD-Card-Modulen, was super gut funktioniert, was aber auch keine FX-Spiele unterstützt, weil die das alle nicht machen. Es gibt von einem Anbieter auf Etsy oder wie diese Seite heißt, so ein Modul, das ist eine Collection, die alle, das ist ein Modul, das enthält alle FX-Spiele, hat so eine grafische Oberfläche davor, um die quasi alle spielen zu können. Ich habe die alle auch original, aber ich hätte halt gerne die Möglichkeit, einfach auch sowas zu spielen, ohne die Spiele mal auszupacken, und ich habe halt mein SD to SNES. Und für die FX-Spiele würde ich sagen, ich kaufe mir irgendwann nochmal dieses Modul, wo alle FX-Spiele auf einem Modul mit drauf sind.
Krass, dass davon auch nichts umgesetzt wurde auf dem GBA, ne? Also jetzt irgendwie sowas wie Star Fox und Vortex.
Obwohl, FX-Spiel wurde ja umgesetzt.
Ja.
Yoshi's Island.
Und Doom. Aber stimmt, das kannst du natürlich wieder nicht vergleichen,
weil Doom eine andere Basis gewesen,
aber
ja, ich hätte aber auch gerne Vortex zum Beispiel gesehen, oder da gab es doch auch das Excitebike, was so super zuckelig gelaufen ist auf dem N64. Also von der Hinteransicht, und dann hätte ich auch zum Beispiel da gerne gesehen. Ey, wenn ich drüber nachdenke, also diese ganzen Philosophien, wie man Spiele heutzutage verschieden spielen kann. Zum Beispiel, ich habe hier das Retron-Setup, wo ich meine Originalmodule draufpacken kann, aber mit Fake-Hardware sozusagen, um es dann draufspielen zu können. Du, Fabian, hast dir ja so ein Setup gebaut zum Beispiel, was dann auch vollkommen legitim und dann gut funktioniert, wo du dann die Virtual Console Sachen auf der Wii hast, und dann hast du ja noch einen Frame-Meister, der Hochscaling
Adapter. Den hast du verkauft, ne? So was Dummes, und ich hab's zu spät gesehen, ich hab mich so geärgert.
Verdammt, ich hab dir den angeboten, kurz nachdem ich ihn mir gekauft hatte, wollte ich ihn dir schon mal verkaufen, aber wolltest du ihn nicht haben.
Ja, das war, ich hab mich in letzter Zeit mehr damit irgendwie beschäftigt und dachte dann so, oh, super, ich hab zwar einen Scaler zu Hause.
Aber seid froh, dass ihr ihn jetzt nicht habt, weil es gibt jetzt diesen OSSC, diesen Open Source Scale-Converter, der eigentlich viel geiler ist, und halt auch gleich eine englische Oberfläche hat und halt Open Source ist und dadurch die Software viel mehr geupdatet wird. Können wir aber danach mal drüber sprechen.
Können wir danach
aber mal. Falls euch diese Thematik interessiert, und ihr hört das gerade, wir reden jetzt von solchen Upscalern für alte Konsolen, gibt es etwas Neues namens OSSC, also
Open Source. Hatte ich davon gehört, so die Hälfte ungefähr von dem, also kostet preislich, ne?
Ja, gibt den leider noch nicht, es gibt nur so Selbstbausätze zu bestellen, aber der kommt jetzt raus und wird recht günstig und soll halt auch so nach ersten Tests für Super Nintendo und N64 und solche Geschichten, ist der halt echt gut. Der hat auch normalen, bei dem Framemeister musstest du ja viel mit Adaptern lösen, weil der halt nicht für europäische Konsolen gedacht war, und da ist halt vieles gleich schon von Haus aus vorgesehen.
Ist cool, dass du halt Sachen anschließen kannst, um das einmal ganz kurz zu erklären, alte Konsolen per HDMI oder so an moderne Fernseher, und das sieht dann gut aus und ist nicht irgendwie komplett matschig oder verheizt.
Es wäre auch hilfreich, also ich überlege auch schon ein bisschen länger, das für den Sender in der Form zu machen, weil alte Hardware kriegst du leider nicht vernünftig an unsere Geräte ran. Ja. Und irgendwie hat unsere Technik leider auch mit dem Retron ein Problem, weil das hat zwar einen HDMI-Ausgang und sendet in 27p, sollte eigentlich normal ankommen.
Wie viele Frames denn? Du hast dann das dann aus?
Mit 60, aber damit kommen sie schon zurecht. Das ist nicht das Problem bei den 27p. Nur ich weiß nicht, woran es bei uns liegt. Ich habe schon verschiedene Sachen ausprobiert und nochmal durch Adapter laufen lassen und alles. Aber der Sound kommt kaputt an. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also man spratzt und macht da. Falls ein paar Leute sich unsere Terranigma-Aufnahmen von Anfang an gucken, da wollte ich, mach's ganz cool, ich mach mal ein Modul und dann packe ich das Retron hin und dann ist es so schön authentisch und das, und dann habe ich Bildaussetzer und Ton ist scheiße. Ne? Und dann bin ich dann drüber hinweggegangen, dass ich meinen Spielstand übertragen habe und dann auf dem
Viva CD Emulation.
Ja, ey, aber was willst du machen? Ne? Also irgendwie auf lange Sicht würde ich gerne irgendwie ein vernünftiges Setup haben, gerade für einen Retro-Club, einfach um da cool direkt alles flexibel und vernünftig bei uns, das in der Regie ankommt, dann einstellen zu lassen, weil dann bin ich wesentlich freier und bin nicht dann die Hälfte des Tages damit beschäftigt zu gucken, ob das Spiel funktioniert oder ob das Signal gesendet werden kann. Ja, nach diesem Exkurs lass ich mal wieder ein bisschen weiter über den GBA sprechen. Ich habe nicht viel über Sportspiele hier notiert, weil du hast natürlich diese Flut an diese FIFAs und diese Umsetzungen, das gab. Da gab es bestimmt einige solide Sachen. Ich habe drei Sachen hier rausnotiert, die ich vom Interesse her fand und die ich alle eigentlich ganz cool fand. Es gab ein sehr gutes Tony Hawk's Pro Skater 2.
Yep.
Dafür. Kannst du gerne ein bisschen erzählen?
Nee, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das hatte ich vorhin auch schon mal im Kopf, weil du von isometrischer Grafik bei einem der RPGs oder Strategiespiele gesprochen hast. Es war ein sehr beliebtes Mittel auf dem GBA und auch diese Tony Hawk-Spiele hatten diese isometrische Grafik und konnten relativ cool dieses Gefühl einfangen der Spiele, die man davor hatte, die echte 3D-Polygon-Spiele waren und sah irgendwie schön aus, kam aber der Hardware des GBAs viel mehr entgegen und hat sich auch gut gespielt dann. Also ja, diese Tony Hawk und gerade das Tony Hawk 2, richtig coole Umsetzung damals.
Ja, also sehr schön, wie du schon erwähnt hast, in der Hinsicht, dass man sich überlegt, was sind die Limitationen der Technik und wie können wir es umsetzen, um das vernünftig spielbar zu machen. Mich hat es erinnert, spielbar war es natürlich wesentlich besser auf dem GBA in der Variante. Ich habe auf zu C64-Zeiten sehr viele Skateboard-Spiele gezockt. Ob es jetzt so Skate or Die oder andere Games waren, in denen Namen ich mich nicht mehr überhaupt erinnern kann, aber die hatten teilweise auch so, hieß es 720, also 720 Grad, das hatte auch diesen isometrischen Stil, wo man da herumgeskatet ist in so kleinen Arenen.
Super. Skate or Die, Ski or Die gab es dann später, aber Skate or Die
habe ich auch noch. Das war eins meiner Weihnachtsspiele, die ich mir zu Weihnachten gewünscht habe, Ski or Die. Heute ist die Verpackung da habe ich meine Familienfotos drin. Darin, weil ich da als zum Sammeln, weil ich kein richtig großes Album habe.
Ja, musst du aufpassen, dass du das nicht mal aus Versehen verkaufst Mini-Gregor-Bilder im Umlauf sind.
Ich glaube, oh Gott, ich habe da ein Bild von mir, wo ich als fünfjähriger Bub in Unterwäsche Bruce Lee Moves nachmache, aber das wollt ihr...
Fabian, lenk die mal kurz ab, ich suche mal kurz die Packung.
Das zeige ich euch hier nicht. Das Tony Hawk's Pro Skater 2 und zwei Sportspiele mit Mario-Lizenz, aber eben wir haben es erwähnt, Camelot, die Golden Sun gemacht haben, die haben später auch Everybody's Tennis zum Beispiel dann mitverantwortet und diverse andere Varianten. Die haben ein Mario Tennis und ein Mario Golf gemacht, wo auch in den späteren Zeiten natürlich auch diversen anderen Varianten gekommen sind. Was die Games aber gemein hatten oder anders hatten, war quasi RPG-Charaktererstell- und Auflevel- und Aufbausystem. So eine Art Story-Mode eben sozusagen. Also nicht nur rein dann das Spiel hast oder du zockst das Golfspiel mit den Mario-Charakteren oder spielst die Tennisspiele, sondern du hast deinen eigenen Charakter mit Story-Mode, mit Sachen aufbauen und das fand ich sau cool.
Ich fand's auch gut. Es gab später auch es gab ein Baseballspiel, Sluggers hieß das, glaube ich.
War das auf dem GBA? Oder?
Nee, das war nicht auf dem GBA, aber da war halt auch dieses Adventure-mäßige dann drin. Und das wertet das immer noch ein bisschen auf. Also wenn man jetzt natürlich nur irgendwie Golf spielen will oder nur Tennis, aber dass man zusätzlich noch einen erweiterten Spielmodus hat.
Ja, da merkt man eben die Wurzeln von Camelot eigentlich als Rollenspielfirma an. Und heutzutage machen die eigentlich wirklich fast nur noch Sportspiele. Ne? Und leider auch nicht mehr ohne diese Rollenspielelemente. Also wenn du dir jetzt die aktuellen Everybody's Tennis oder wenn sie jedenfalls die Varianten für diese verantwortlich waren. Ich glaube, die machen auch nicht mehr alle Spiele aus der Serie für Sony und entsprechend und auch die Mario Golf und Tennis oder sonst was Sachen. Gerade das letzte Tennis wurde ja saumäßig abgestraft, ne, wegen Feature-Knappheit.
Ja, auch Turniere irgendwie nicht genug und hast du nicht gesehen. Das ist komisch, dass diese Spiele, die eigentlich über Jahre hinweg relativ so sichere Kandidaten waren, dass man sie sich auf jeder Konsole nochmal neu kauft, weil sie halt irgendwie länger Spielspaß oder selbst im Gegeneinanderspielmodus irgendwie, hat das irgendwie nicht richtig geschockt so. Also irgendwie, Golf und so haben wir früher auch öfter gespielt. Aber
auch sehr gerne. Also vor allem das Tennis, das alte Tennis war eins meiner Lieblingsgames auf dem klassischen Gameboy. War ja auch so das zweite Spiel, was nach Tetris rausgekommen ist. Also eines der frühesten Handheld-Games überhaupt, was Nintendo angeht. Und da fand ich es gerade sehr cool, weil ich immer ganz gerne unterwegs dann auch so Tennis und solche Sachen gezockt habe. Solange es nicht funktioniert hat, dass du den Ball zugesprochen bekommen hast, wenn du den Ball hochgeworfen hast und daneben geschlagen hast, damit er dir auf den Kopf fällt. Weißt du noch den Trick, ne? Dann hast du immer 15 Punkte dazu bekommen. Da haben alle Leute das Spiel dann durchgespielt, indem sie keinen einzigen Ball geschlagen haben beim Alten. Aber ich kann diese Version empfehlen. Ich bin auch schon lange leider nicht mehr über ein Modul gestolpert. Ich weiß, ich hätte es mir damals auch mal kaufen sollen direkt, als es dann noch in den Grabbelkisten war, hier und da mal gelegentlich.
Jetzt bezahlt sich wieder dumm und dusselig dafür.
Ja, Marc, wir hatten mit Colin, wir haben ein bisschen ausführlicher über die Shoot'em-Ups gesprochen. Und Shoot'em-Up-Kultur auf dem Nintendo DS, würde ich immer sagen, auf dem Game Boy Advance. Es gab eine Handvoll Sachen da drauf, eine Handvoll sogar exklusiver Sachen. Lass uns kurz über die ganzen Ports und Umsetzungen sprechen. Bei den Famicom Minis, also bei den Umsetzungen speziell dann vom NES, gab es Shoot'em Up-mäßig sowas wie Twinbee, Zevius, Star Soldier, also ganz klassische NES-Shooter, die aber auch hauptsächlich, ich glaube, Zevius kam hier raus, aber die anderen kamen nur in Japan.
Ja, Zevius weiß ich auch nur, und Twinbee, ich glaube ja auch, das gab es auch als so kleines Modul irgendwie in Japan noch.
Mit. Genau, dass man es nochmal mit dazu bekommen kann. Und es waren tatsächlich auch so ein paar Ports dabei, ich wusste gar nicht, dass die rausgekommen sind auf dem System. Aber
Third Lightning meinst du? Hm? Third Lightning?
Ja, R-Type 3 ist rausgekommen, auch eins der selteneren Games für das Super Nintendo und auch ein ziemlich guter Shooter. Also speziell, da hatten wir ja beim Shoot'em Up-Podcast drüber gequatscht. Es gibt dafür einen Port.
Da war ich auch sehr überrascht, als ich das gelesen habe, weil das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, irgendwie, wie teuer das jetzt ist. Das muss echt
recht selten sein. Es muss ziemlich teuer sein. Ein seltenes Spiel, was in einer seltenen Umsetzung nochmal dazukommt. Aber wer es nicht sieht oder wer es bisher nicht gesehen hat, es gibt zum Beispiel bei der alten Wii Virtual Console, die ja noch funktioniert, kann man sich das als Download für Super Nintendo dann holen. Also wenn man zumindest sich nicht dumm und dusselig zahlen will, kommt man an die Super Nintendo-Fassung noch gut ran.
Auch im deutschen
Store? Es müsste auch im deutschen Store sein,
ist es angepasst oder ist das wieder so eine 50 Herz-Krücke?
Ich werde es vielleicht irgendwann nochmal checken. Ich war schon lange nicht mehr im Wii-Store drin, im alten, aber er funktioniert noch, da bin ich mir ziemlich sicher.
Da lehnt sich jemand weit aus dem Fenster hier.
Es kann durchaus sein, es gab ja auch eine PAL-Version davon. Und aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn es das Spiel auf PAL gegeben hat, dann hast du wohl die Balken 50 Hertz-Fassung dann hier.
Okay.
Wenn du, ja, aber zumindest ist es günstiger als hunderte von Euro dann dafür bezahlen. Ich hätte die so gerne als Japaner-Modul. Ach, das ist so scheiße, ne? Weil die, guck mal, siehst du, Marc, wenn du da oben guckst, ich habe eine Handvoll japanischer Spiele mir gekauft dank des Retrons. Kannst du erkennen, was damit dabei ist?
Ich habe gerade meine Brille abgesetzt.
Eine Handvoll aber Sachen. Warte, ich sag's dir aber.
Lesen.
Also Wonder Project J habe ich mir gekauft, 5 Euro hat es gekostet. Das ist diese Lebenssimulation, wo du den kleinen Roboterjungen dann...
Das habe ich für das N64,
glaube
ich.
Gibt es den zweiten Teil fürs N64, ja. Genau. Tales of Phantasia, Seiken Densetsu 3, Kirby Bowl, also Kirby's Dream Course. Mhm. Brandish 2 will ich endlich mal spielen, weil ich den ersten Teil auf der PSP gespielt habe und so geil fand. Beiden Fire Emblems, ja. Bahamut Lagoon und Star Ocean ist da oben. Ach ja, und unten habe ich noch zwei andere Sachen. Wild Tracks, das kennst du unter Stunt Race FX.
Ich hatte auch Wild Tracks damals, das war sehr, sehr teuer. Das ist ja eins von den FX-Spielen, ja, ist das ja.
8 Euro habe ich jetzt dafür bezahlt.
Das ist so bestimmt Fälschung, oder?
Es läuft leider nicht ganz so gut auf dem Retron, die Hintergrundmenüs sind kaputt. Aber dafür funktioniert der Rest, obwohl es ein super FX-Spiel ist.
Es ist ein beliebter Fehler auch bei Emulatoren immer schon mit dem Spiel gewesen. Ja. Und das Retron ist ja im Grunde genommen nur ein Emulator.
Es ist ein Android-Gerät und Emulator dann drauf, also hast du die gleichen Fehler, die du anderswo siehst. Apropos Ports, es gab Phalanx, falls du das auf dem Super Nintendo gekannt hast, da hatten wir drüber gesprochen, das ist dieses Spiel, wo der alte Banjo-Mann auf dem Cover drauf ist.
Genau, also, wo man immer nicht wusste, was für eine Art von Spiel das ist.
Genau, wo es, da gab es ja die Geschichte drum, aber hört euch den Shoot'em Up-Podcast an, sonst bräuchte ich nicht wieder
einen Ausführen. Das war übrigens ganz, ganz schlimm, ne? Du weißt nicht, was es ausgelöst hat, dieser verdammte Podcast. Ich habe danach, ich krieg dann mal so einen Rappel und kaufe dann irgendwie ganz viel Kram. Ich habe mir in Japan, gibt es eine Serie von Büchern, die sich mit Shootern beschäftigt, ja. Ich habe mir davon, ich glaube, alle 13 Ausgaben bestellt bei Amazon und da habe ich angefangen, die ganzen Shooter zu sammeln. Ich habe jetzt für die Xbox 360 unglaublich viel Kram ausgegeben, nur um mir die ganzen Shooter zu kaufen, ey.
Warum machst du denn sowas?
Ja, ich darf bei so einem Podcast nicht da sein.
Wobei, also ich krieg genauso einen Rappel danach, gerade in der Recherche und dadurch, dass ich durch das Retron hier mir auch die japanischen Sachen holen kann. Normalerweise viele Sachen sind ja ein bisschen günstiger. Nur die Super Nintendo-Dinger, wenn sowas ist, eben wie R-Type 3. Mhm. Ne? Und da hätte ich gern schon die japanische Packung, da brauchst du ja keine deutschen Texte oder irgendwie sowas und es läuft auf 60 Hertz. Aber dann kostet es mal 150 Euro bei eBay. Und dann ist mein Rappel auch wieder weg nach einiger Zeit.
Ich glaube, bei eBay würde ich sowas auch gar nicht kaufen. Es gibt halt einen ganz coolen Shop für...
Super Potato?
Nee, in UK gibt es einen ganz guten Laden, Genki Video Genki. Games.
Doch, da habe ich, stimmt, das hast du mir doch mal rübergeschickt und dann habe ich von denen meinen Sega Gaga geholt. Das habe
ich noch hier in Limited. Kann ich echt nur empfehlen. Der Typ Peter ist echt total super korrekt, super nett und die Sachen kommen auch echt immer in fantastischem Zustand an. Und wie es auf der Seite beschrieben ist. Also da würde ich, glaube ich, japanische Spiele kaufen, gebrauchte, und ansonsten ist es halt sehr, sehr schwierig.
Ja. Phalanx gibt es als Umsetzung. Wer das Mega Drive Spiel Steel Empire kennt, das ist so ein Horizontal-Shooter mit so ein bisschen, ja, Steampunk-Elemente oder sowas, so alles so alte, ja, ich will jetzt nicht 50er-Jahre-Technik sagen, du weißt, ob so Steampunk-Look ausschaut. Davon gibt es auch einen Port auf dem GBA. Es gibt einen Space Invaders dafür, ein Space Invaders CX. Ich glaube, es war, da gab es auch diese Space Invaders Adaption, Neuauflage, die ziemlich cool gewesen ist, auch für die PSP. Space Invaders schießt mich tot mit angepasstem Modus und alles, ne? Sagt ihr das was? Das?
Ja, sagt mir was über den Namen, weiß ich auch nicht
mehr. Aber ich glaube, ich muss mir da auch mal ein Video angucken. Ich habe es jetzt einmal notiert, weil irgendwas hat da geklingelt, als ich den Namen gesehen habe, Space Invaders EX. Ich glaube, es ist eine GBA-Version von dieser angepassten Fassung, dass du nicht nur das klassische Space Invaders hast, sondern eben auch diesen neuen Modus. Ein bisschen so in der Form, wie es zum Beispiel Pac-Man dieses Update gemacht
Tournament.
Hat. Tournament Edition, was ja das Konzept genommen hat, aber adaptiert hat und was Neues draus gemacht hat, dass da so ein separater Modus mit dabei aber ist. Aber
war das nicht erst auf dem DS, das, wo man auch ein Paddle anschließen konnte unten, was so eine dicke Packung hatte?
Das kann sein. Ey, ich muss das nochmal checken. Das kann aber durchaus...
Weißt du, was ich meine, Fabian? Wo man unten den Slot nutzen konnte, den GBA-Slot, und da hast du dann
dafür verwendet so hast zum Drehen.
Stimmt, ja.
Ich check das mal nachher im Anschluss. Ansonsten, die Leute, die jetzt den Podcast hören und Space Invaders EX dann besitzen, die können ja gerne nochmal eine Mail schreiben oder über Twitter nochmal, um das zu präzisieren und konkretisieren. Es gab ein Gradius dafür, Gradius Galaxies.
Das ist ja eher dann so Collins-Ding.
Das ist eher Collins-Ding, ja. Da reingucken dann. Ich glaube, Colin hatte darüber auch schon mal ein bisschen ausführlicher gesprochen. Und ein Spiel, was ich gespielt habe, was du theoretisch auch in die Rollenspiele reintun kannst, das ist der einzige Shoot-em-up-Rollenspiel-Hybrid, den ich kenne. Habe ich wahrscheinlich auch im Shoot'em'up-Podcast thematisiert, aber Sigma Star Saga. Weiß nicht, ob das oder jemand von euch mal gesehen hat.
Kenn ich nur vom Namen her, aber ich habe es nie gespielt.
Auch ein Grabbelkisten-Erständnis von mir. Aber jetzt 20 Mark für bezahlt?
Ich meine, eigentlich müsste man bei dem Podcast vorher ankündigen, immer wenn Grabbelkiste, müsste eigentlich ein Trinkspiel raus sein.
Ja, aber und es ist doch alles aus der Grabbelkiste. Ich kann ja nichts dafür. Sigma Star Saga ist von Way Forward.
Ja, ach, das sind die von A Boy and His Blob?
A Boy and His Blob oder die neueren Shantae-Teile gemacht haben, also oder Contra 4 auf dem Nintendo DS.
Oder warte zum mal, Beispiel.
Oder dieses Alien Infestation, wer das auf dem DS kennt. Also ist ein ziemlich cooles westliches Studio, was gerade so auch Franchise-Action-Titel und Jump'n'Run-Titel und die haben eigentlich so ein richtig gutes Portfolio, was sie daraus gebaut haben. Und Way Forward hat sich an einem eigenständigen Spiel versucht, was mal keine Auftragsarbeit gewesen ist von Capcom und so weiter. Und Sigma Star Saga hat Shoot'em-Up-Sequenzen, quasi die Random Encounters waren Shoot'em-Up-Teile. Und dazu hattest du noch Overhead-RPG-Level, wo du rumgelaufen bist und dann von so Labyrinthen rumgegangen ist. Ein bisschen so diese Mischung, da hatten wir auch beim Shoot'em-Up-Cast drüber gequatscht, aber da war ich leider ein bisschen enttäuscht, dass es nicht so bei euch präsent war, dieses Guardian Legend auf dem NES, was ja auch so eine Mischung zwischen Shoot'em-Up und Zelda-mäßigen Parts gewesen ist. Ein bisschen so ähnlich ist Sigma Star Saga von der Mischung her. Leider nicht ganz so gut.
Und wie ist der Port?
Es ist kein Port, es ist ein Originalspiel auf dem GBA. Also ich meine, das andere sind hauptsächlich Ports und eins der frischen Games war diese Sigma Star Saga. Die Shoot'em-Up-Parts gefielen mir ein bisschen besser als die Overheads, so RPG-Parts, die dazwischen waren, weil die waren so, hast langläufige Dungeons, ne, und du musst dann durch die Labyrinthe irgendwie durchgehen und versuchen, dich da aufzuleveln und alles. Und die Idee ist cool und technisch sieht es auch cool aus, aber spielerisch war es nicht das Beste von allen. Und notiert habe ich hier noch, ich glaube, da gab es später von dem DS ja auch noch dann neue Spielevarianten, Iridion 2.
Weiß ja nicht. War so ein Finnenspiel auch, oder?
Das war, ich glaube, ja, genau. Diese von, also so Vertikalscroll, aber so leicht gedreht, dass du leicht noch so in die Tiefe
leicht dann gebogen, wie deine GBA-Spiele, egal.
Da hast du drauf gewartet.
Ja, stimmt.
Die von sind alle Hand vorbereitet. Nein,
ihr wisst, was ich meine. Das hat so ein bisschen so eine gekrümmte Welt gehabt.
Nicht ganz XLA, aber so ein bisschen auf eine Fläche dann gepackt. Und ich glaube, Iridion 2 ist auch einer der Top-eigenständigen Schule. Der wird auch gerne so als Geheimtipp immer genannt. Ich weiß aber nicht, wie groß der Unterschied zwischen den späteren DS-Teilen ist oder zumindest wird er hier ganz gerne aufgeführt als einer von den der Top-GBA-Shooter. Racer hatten wir eigentlich schon mal fertig gemacht oder hatten wir schon drüber gesprochen. Ich habe hier noch ein paar verschiedene Sachen, die ich nicht richtig kategorisieren konnte, aber über die es wert wäre, nochmal zu quatschen. Und auch eins meiner Lieblingsspiele auf dem GBA ist WarioWare.
Ja, das ist super. Absolut super. Minigame
Mania, ne?
Schön kurzweilig.
Minigame Mania, ne?
Minigame Mania, ja. BioWare Incorporated. Und ich meine, das Konzept einfach, dass du so diese Mini 10 bis 15 Sekunden Spielerlebnisse, ja, wo du erstmal, du weißt nicht, was kommt, und dann wirst du auf eine Aufgabe gesetzt, drücke A und schieße den Octorok kaputt. Oder du musst bei Zelda in die Hülle und das Schwert nehmen. Also du hast diese kleinen Nintendo-Parts aus Nintendo-Spielen plus eigenständige Ideen. Also ich fand das so clever und so ansprechend und eigenständig, es hat mir sau viel Spaß gemacht.
Du hast manchmal wirklich so ganz neue Spiele oder sowas Absurdes und dann hast du aber wieder diesen Nostalgie-Flash, einfach in dem halt so typische Nintendo-Franchises für ein paar Sekunden zu sehen sind.
Genau, und mit verschiedenen Bossen sozusagen, wo du angetreten bist, verpackt auch mit wirklich abstrusen kleinen Minisequenzen, und Wario passt da auch perfekt rein als Figur.
Und Timing-Sachen auch viele, ne?
Timing-Geschichten mit dabei, also das ist also eines der perfektesten Handheld-Spiele überhaupt, finde ich, weil das ist genau das. Du hast eine Bahnfahrt, du hast eine Busfahrt, du machst es an, machst da einfach mal ein bisschen was.
Da fällt mir noch ein anderes Spiel ein, wo ich gerade Timing sag, Rhythm Tengoku.
Das kam aber nur in Japan raus, ne? Das erste auf dem GBA.
Das Rhythm Paradise war das später dann, ne?
Ja, genau. Auf dem DS, wo man auch wirklich so rhythmusabhängige Spiele hat, wo man im Takt irgendwas machen muss, und das war auch so richtig geil, kurzweilig, und das änderte mich irgendwie ein bisschen an die WarioWare-Sachen.
Ist, glaube ich, dann auch von dem WarioWare-Spiel ein bisschen abgeguckt, aber mehr eben in diese Musik-Rhythmus-Ecke. Ne? Das hat man als Rhythm Heaven auf dem DS dann später hier gesehen. Also wenn es, ich glaube, es gab eine GBA-Variante, aber die hatte ich nicht hier in Europa gesehen. Also wenn ich mag mich
da auch irren. Wenn das Rhythm Tengoku heißt, dann wird es wahrscheinlich japanisch gewesen.
Es wird wahrscheinlich, also Rhythm Heaven, der japanische Name. Es gab ja auch dann das Wii-Spiel später. Ich weiß noch, mit den Wrestler-Interviews und alles.
Ja, stimmt. Das ist aber echt, das ist so eine coole Serie, weil es was ganz Neues irgendwie.
Das kommt ja dieses Jahr wieder. Es kommt ja, was kommt, Rhythm Paradise Megamix oder wie heißt das?
Ja, genau, wo dann Remix aus, stimmt. Das war nämlich die Sache. Da kommen nämlich bei diesem, bei dieser neuen Variante sind Stages von den alten dabei, inklusive von Tengoku, was es bisher nicht im Westen gab. Ah. Das haben die mal auf der Direct nämlich gesagt,
war das,
ne?
Jetzt, was ist 3DS oder Wii U oder NX?
Ich weiß, ja. du versuchst gut
nice zu kitzeln.
Wir werden dich nachher anschließen an die Batterie und versuchen dann Sachen aus dir rauszukitzeln.
Ich sehe das schon.
Hier, Marc. Aber ja, ey, da freut mich auch drauf. Und gerade WarioWare auch in dem ersten Teil, es gab auch noch so Zusatzgames, die du separat spielen kannst, wie zum Beispiel mit dem Skateboard da runterducken und hopfeln. Und dieses verdammte Papierfliegerspiel von links und rechts und links und rechts. Ich habe mir da Highscore-Sachen mit meiner anderen Schwester da geliefert. Wir haben dann immer versucht, wir können am meisten mit dem Skateboard darüber hopsen. Und das ist echt eins der meisten gespielten Spiele bei uns gewesen. Wir haben das andere WarioWare auch erwähnt, dieses WarioWare Twisted, was eben, wie schon erwähnt, nicht in Europa offiziell rausgekommen ist, wegen dieser, naja, offiziell soll es die Quecksilber-Geschichte sein, aber du hast ja schon gesagt, wenn es schon dieses andere Game gegeben hat, kann natürlich auch irgendein vorgeschobener Grund von Nintendo gewesen sein, warum sie es hier nicht rausgebracht haben, was eben dann durch Kippen Spiele verursacht hat, und unten war ein bisschen Quecksilber drin in dem Modul, da hat man das noch so gemacht.
Tja, Kinder mit Haarausfall, kann passieren.
Kann passieren. Nicht so nah mit dem Kopf an den GBA, weil sonst ist die Birne weg. Moment, das erklärt vielleicht einiges.
Ja, du hattest das wohl doch.
Ja, das kann es dann sein. Und WarioWare, danach etliche Umsetzungen drauf gewesen. Ich fand das erste immer am stärksten, muss ich persönlich sagen. Das WarioWare auf dem DS, das allererste, das war okay.
Auf der Wii war irgendwie enttäuschend, fand ich.
Und da ist der andere GameCube-Teil übrigens, also Smooth.
Das war auch gut.
War auf der Wii?
Wie heißt denn das auf Deutsch?
Made in Wario oder so?
Nee, das heißt bei uns aber anders.
Das war auch einer der ersten Game One Drehs, die ich 2000 sehe.
Made in Wario heißt
Made
es.
Made in Wario
ist nicht bei uns.
Nee, in WarioWare.
Ich guck gerade nach, ich hab's
nicht. Check mal nach, wie es heißt. Also falls jemand sich Game One Folge 6, 7 oder 8 dann guckt, so einer meiner ersten Drehs, wo ich dann mit dabei war, wo ich dann als langhaariger Bombenleger-Praktikant dazu zusitzen muss und geguckt habe, wie die alle, das war auch, wir wollten da drehen, ja, es war so mein dritter Tag, den ich bei Game One hatte, und dann da bleibst du mal eben deine 13 Stunden, ja, damit du abends auch nochmal diesen Abenddreh hast, wo dann GameCube organisiert und wir sollen cool gucken, dass wir so eine Partysituation haben, und dann, ich will keine Namen nennen, aber manche Leute haben sich dann geweigert, am Dreh teilzunehmen, weil zu einer Party gehört Bier, und wenn wir kein Bier im Fernsehen trinken können, dann können wir es auch gleich sein lassen.
ah, dieser Spruch, dann können wir es auch gleich sein lassen, der.
Ja, komisch, ne? Da weiß man sofort, wer gemeint ist irgendwie, ne?
Aber ja, es war ein sehr einschneidendes Erlebnis damals, aber ich muss mich immer noch dran zurückerinnern. Und ihr könnt euch, ja, schaut doch mal an, wenn ihr irgendwo noch mal die alten Folgen sehen könnt, 7, 8 oder 9, also irgendwo haben wir die Twisted Game Session, da habe ich, ich glaube, da haben wir auch noch mal Guitar Hero gespielt später, wir haben Multiplayer Games getestet. Da war Wario dabei, Guitar Hero noch was anderes.
Es hat jetzt nicht so einen super kreativen Namen gehabt, das hieß ja WarioWare Inc. Mega Party Games.
Ja gut. Ja,
du würdest dich heute auch für schämen für so einen
Würde ich mich auch ein bisschen für schämen oder Nintendo.
Es ist ein Mega Wario wäre viel geiler gewesen.
Ja, mein liebstes Pokémon-Spiel, Pokémon Pinball. Saphir und Rubin-Edition, glaube ich, war das. Es gab ja auch dieses gelbe Pikachu Pinball für den Game Boy normal. Ich glaube, es war nicht Color, sondern der normale, wo du auch ein dickeres Modul hattest und eine Batterie reintun kannst, weil das Rumble mit dabei hat.
Ganz schön innovativ, ne?
Es war ziemlich cool da schon, aber mir gefällt's von den Tischen, die dabei sind, 2 Tische dabei und die Pokémon und die Grafik her, gibt's auch für die Wii U, wenn man es nochmal spielen will, ist mein Lieblingsspiel für Pokémon. Also es ist ein schöner Pinball-Automat und ich bin nie in die anderen Pokémon-Sachen so reingekommen eben. Da habe ich das Pinball sehr gerne gespielt, genau in dem gleichen Kontext wie Kirby's Dream Course mein Lieblings-Kirby ist, was einfach nichts mit Kirby zu tun hat. Und ich wollte es dann hier nochmal mit reintun. Apropos Pinball, ein Titel, ich dachte, dass der cool ist, ich habe ihn kurz gespielt, aber bin ich überhaupt nicht mit warm geworden, war Mario Pinball.
Super Mario, das hieß anders bei uns, Super Mario Ball, glaube ich.
Dieses Super Mario Ball oder sowas?
Das war damals schon nicht so gut, ich habe das getestet irgendwann, da bist du, glaube ich, mit dem Pokémon Pinball besser bedient. Ich weiß nicht mehr genau, was das Problem war an dem Mario-Spiel, aber ich weiß, dass es mir damals schon nicht gefallen hat.
Irgendwas Merkwürdiges war damit, ja, ich weiß noch nicht, war es so diese komische Renderoptik oder der Tisch an sich, also es war irgendwie, war es nicht so, dass Mario wurde runtergequetscht durch eine Maschine am Anfang,
da
war
runtergepumpt.
So runtergepumpt.
Ich habe das vor einiger Zeit erst gespielt, weil ich die ganzen Pinball-Spiele für eine Sendung bei Reload gemacht habe, was bei mir auch diesen Scheiß getriggert hat, die blöden Flipper, ey, alle daran schuld.
Kannst du niemanden sehen, darfst du Colin nicht sagen, sonst kriegt er einen Kollaps.
Nee, deswegen gar nicht, sondern dann, weil ich da so angefixt wurde von dem Scheiß, wie ähnlich wie mit den Shootern, du weißt ja, was bei mir im Wohnzimmer entsteht.
Wird es nicht das war reichen, der Anfang davon. Bei Pinball, wenn man dann nicht so super authentisch mit sein will, dann lass dir so ein Gerät bauen, aber wo es eben diesen Flatscreen als Tisch gibt, wo du dann diese virtuellen Geräte reinbauen kannst. Da hast du ja alles dann quasi.
Damit. Ja, da fehlt die Tiefe, da würde Colin dich jetzt schon wieder ohrfeigen für.
Ich finde es auch nicht so sexy. Ich habe es mal gesehen, es ist zum einen super teuer und trotzdem finde ich es irgendwie nicht so geil. Also ein Flipper gehört schon auch so dieses Mechanische und Haptische irgendwie so dazu, ich weiß nicht.
Ja, aber zumindest Super Mario Ball oder Mario Pinball in den anderen Versionen würde man unbedingt nicht dafür machen. Was mich gewundert hat, ich habe in der Recherche jetzt auch noch gesehen, es gab tatsächlich noch ein Sonic Pinball Party. Dafür war es was du auch dir angeguckt hast potenziell?
Ich glaube ja, also ich habe wirklich alles, was in Ibnagelfest ist, irgendwie auch eingespielt dafür, für die Sendung.
Ich kenne ja noch Sonic Spinball ganz gut von dem Mega Drive, was ein mittelmäßiges Game war insgesamt. Also es war nett von der Idee her, dass du Sonic als Charakter als Ball benutzen kannst. Es gab ja bei Sonic zwar auch ein Level, wo du ihn als Pinball Kugel verwendet hast und bei Sonic
Die Extra Stages waren das doch immer, oder nicht? Meinst du nicht die?
Du konntest auch innerhalb des eines Levels so ein bisschen damit spielen. Der Casino-Level in Sonic 2 auf Mega Drive, dann konntest du tatsächlich dazwischen machen. In den Zwischenstages war es natürlich noch ein bisschen anders. Das wirkte auch schon ein bisschen Pinball-mäßig mit den Flippern dazwischen. Allerdings, du hattest ja auch eine richtige Casino-Stage dann nochmal in Sonic Adventure zum Beispiel, wo das auch dann mitgenommen wurde. Diese Sonic-Pinball-Party hat nicht viel mit dem Sonic-Spinball zu tun, wo du auch herumlaufen kannst mit Sonic und da war das Mega Drive überfordert, hat ein bisschen geruckelt immer, das war nie so ganz so gut. Sondern das, was ich jetzt videomäßig gesehen habe, sieht aus wie ein Flipperspiel mit Sonic als Kugel. Wahrscheinlich ohne diese Rumlaufpassagen, die du sonst da noch hattest mit dem Teil. Auch noch unter verschiedenen Sachen, es gab ein Jet Set Radio Umsetzung dafür. Ich habe es nur als Titel jetzt hier gesehen. Hat jemand von euch das mal irgendwie gesehen oder ansatzweise?
Ja, ich glaube, das habe ich mal gesehen irgendwann, aber ich bin nie so der Mega-Fan davon gewesen, von der Serie. Ich mochte es auch schon nicht. Wo kam es ursprünglich aus? Dreamcast-Zeiten,
genau.
Das war nicht so mein Fall. Ich überlege gerade, ob das auch so ein Spiel war, was außer wie diese Tony Hawk-Spiele.
Das wäre nämlich mein Interesse. Also
ich kann
mir vorstellen, dass es Sinn ergibt.
Anders kannst du es so umsetzen.
Ja, es war auch so ein isometrisches Spiel, aber wie gesagt, ich war da nie so ein Fan von und habe mich damals auch nicht drum geschert, dass es jetzt für ein GBA rauskommt.
Ja, ich würde zumindest auch mal das Interesse halber angucken. Ich mochte es ganz gerne auf dem Dreamcast, das erste Game zum Beispiel. Und wo ich kein Fan von bin, ich bin gespannt, wie sie das umgesetzt haben. Irgendwie bin ich mit dem Soundtrack, werde ich nicht warm. Shut up and eat! Bon Appetit!
Was geht's?
Das hat einen der beknacktesten Soundtracks überhaupt. Da gibt es ein Lied von Sibomato, heißt die Gruppe, glaube ich. Okay. Ne, der ist ja durchaus bekannt war in den 90ern. Wahrscheinlich hast du 5 Konzerte von besucht, Marc.
Nee, das nicht. Aber es gab so ein ganz bekanntes Video. Ich glaube, das war auch damals, weil entweder Damon Albarn die irgendwie gut fand und hatte die als Vorband von Blur irgendwie mal gebucht oder so. Und deswegen sind die bekannt geworden. Aber
ja, zumindest haben die einen ganz schrecklichen Song namens Birthday Cake oder so dann zugesteuert. Und bin gespannt, wie so eine MIDI-Version davon gemacht haben auf dem GBA. Drilldozer habe ich hier noch stehen. Und da dachte ich zu Beginn Mr. Driller, aber nein, Drilldozer ist von, das ist doch von den Pokémon-Leuten, ne? Oder? Wenn ich mich nicht irre, das ist dieses Side-Scroller, bisschen
actionmäßige Game.
Echt? Ja. Und das ist, hat die gleiche Story wie dieses WarioWare-Spiel. Das war nämlich angekündigt und ich weiß, dass der damalige und auch heute noch seit 87 Jahren bei Nintendo arbeitende PR-Mitarbeiter
Harald Ebert.
Genau. In dem Laden war, wo ich damals gearbeitet habe und dieses Spiel mit hat und uns gezeigt hat. Wir haben es gespielt und fanden es auch gut. Es war nämlich so ein Spiel, was auch so einen Sensor eingebaut hat. Ich glaube auch diesen Kipp-Sensor, wo man so eine Art fahrende Bohrmaschine hatte und sich auch so durchbohren musste durch die Levels. Das war cool. Und dann kam es aber nie mehr raus in Europa.
Ja, also in Amerika müsste es noch rausgekommen sein. Und ich denke immer, wie schon erwähnt, an Mr. Driller, wenn ich das höre. Aber dann, ja, wo ich es jetzt wieder als Video nochmal gesehen habe vorhin. Die probieren ja gern mal, wenn es nicht Pokémon ist, dann ein paar eigenständige Sachen aus bei Game Freak. Du hattest ja dieses komische Mega-Drive-Spiel Pulse Man. Das auch so halb Jump'n'Run, ein bisschen Action dabei ist. Oder du hattest dieses Harmonite auf dem DS. Und das war ganz cool als Rhythmus-Game. Und da ist noch eins zuletzt rausgekommen von Game Freak, was aber ich glaube nicht so gut war. Ich weiß nicht mehr, aber welches. Die haben ja
nach Harmonite noch?
Nach Harmonite ist noch eins gekommen.
Der Tembo.
Tembo, das war es. Genau, der Tembo, der Elefant. Lustige Idee, hat nicht so richtig gezündet, leider.
Aber wo ist das Spiel hier nicht rausgekommen, das GBA-Spiel auch wieder wegen Quecksilber-Gate oder?
Also ich habe jetzt gerade Wikipedia offen, da steht, es hat den gleichen Sensor benutzt wie WarioWare Twisted, von daher gehe ich davon aus. Und es war halt auch schon sehr spät, es kam auch in Amerika erst 2006 raus.
Gott.
Und dann, aber komischerweise steht hier, es hat den gleichen Sensor benutzt wie WarioWare, aber es hat ein Rumble-Feature gehabt. Hat es bei WarioWare Twisted auch gerumbled?
Das weiß ich nicht mehr.
Gott, ey, also, das ist ja die Todesmischung, Quecksilber und Rumble.
Nein, wenn das ein bisschen Loch hat, das alles im Gesicht danach.
Oh Gott.
Warte, was könnte man denn maximal da rein tun? Ja, du kannst das Quecksilber drin haben, den Rumble-Sensor, den Lichtsensor vom Bogdai. Kannst du da noch mit dazu packen, den Gameboy-Printer und die Kamera noch mit
das
rein,
den E-Reader. Das ist ein bisschen wie das Auto bei den Simpsons, was Homer erfindet, ne?
Ja, Hauptsache genau. Alles rein. Oder das Schweizer Taschenmesser, der Gameboy-Aufsätze, ja, wo du einfach so einen richtigen Rattenschwanz dran hast. Da kannst du packst den Gameboy ran, das ist wie so ein Lenkrad, was du dann damit hältst. Zwei Sachen habe ich hier noch notiert. Okay, das eine hätte man unter Puzzles noch ein bisschen machen können, aber meiner Schwester hatte ich das Bubble Bobble mal geschenkt. Dafür ein Bubble Bobble
Old Port. And New ist
Old
das?
And New ja. Ist es, genau. Wo es ja.
Das war doch das Level scrollt und deswegen habe ich das so gehasst, weil ich irgendwie keinen Überblick darüber hatte und ich habe mich da so drauf gefreut, aber als ich das dann gespielt habe, ist das auch gleich wieder woanders hingewandert.
Meine Schwester fand es dann letzten Endes auch nicht so toll. Sie ist, also ich habe zwei Schwestern, mit der Kleinen habe ich dann die Sachen gespielt, so wie dann das Hamtaro-Game und das andere. Meine andere Schwester ist so ein paar Jahre jünger als ich, aber sie ist super gut im Bubble Bobble, hat zumindest jahrelang nichts anderes gespielt außer Bubble Bobble und konnte im Schlaf die Master System-Version durchzocken. Und da habe ich ihr das für unterwegs geschenkt, aber es hat sie nicht allzu lange gespielt, genau aus dem Grund, weil die Level eben gescrollt haben, weil der Bildschirm einfach zu klein war, um dann, du hättest kleine Mini-Futzelfiguren
gehabt. Ich wollte sagen, da hättest du Bob und Bob dann gar nicht mehr gesehen.
Also nicht mehr gesehen. Und das New war damit bezogen, dass du auch noch so leicht, konntest du nicht so eine verbesserte Grafik mit neuen Level-Design schalten, oder war das nicht
das
so?
Das kann sein, es gab auch irgendwas anderes noch von Old and New. Was war das denn? Elevator Action Old and New?
Das kann Elevator Action tatsächlich sein, ja. Na, eins der die Taito-Franchise, das ist ja
genau.
Bubble Bobble und Elevator Action, das müsste es sein, dass tatsächlich auch so eins dazugekommen ist. Das würde ich gerne mal sehen tatsächlich, ne? Ist auch auf dem Saturn eins der teuersten Games, oder nicht? Elevator Action Returns?
Ey, das ist ja, ich habe mir gerade diese Taito Classic, gibt's irgendwie vier Versionen von in Japan, wo alle Taito-Sachen drauf sind, weil ich nämlich dieses Buch gekauft habe und sowas ist immer ein Auslöser für Kaufrausch.
Solltest du vielleicht aufhören, Bücher zu kaufen?
Das ist furchtbar, ist das.
Das sind die, es gibt auch diese zwei Taito Legends Collection für die PS2, ne? Ja. Wo die ganzen Spiele, die sollen ganz gut
sein,
oder?
Das sind vier, sind das.
Sind das vier
auch? Ja, es gibt Taito Memories, zwei Stück, ich hab alle vier davon geholt gerade und da ist wirklich alles drin, was in diesem Buch drin ist.
Das ist eigentlich schon ganz geil, oder?
Ja, ist es auch, aber...
Aber eigentlich auch ganz wahnsinnig.
It's madness.
It's pure madness. Und ein Spiel habe ich hier noch stehen, und ein verschiedenes, weil ich es als Kuriosum so interessant fand. Es gab Baphomets Fluch als Umsetzung für den GBA. Also Adventures hat es natürlich nicht so sau viele für die Konsole.
Wie das denn? Das ist doch so ein Pixel-Hunting gewesen.
Pixel-Point-and-Click, also so von den Screenshots, die ich gesehen habe, hast du eine andere Sicht, also so eine leicht andere Sicht. Natürlich, du hattest einigermaßen große Pixel-Figuren schon im Original bei Baphomets Fluch. Das war auch ein sehr schön gezeichnetes Adventure-Game damals. Sehr viel Sprachausgabe, die du auf dem GBA natürlich alle Wahrscheinlichkeiten halt nicht hattest.
War das 1 oder 2 denn?
1 mit George Stobart und dem allen drum und dran.
Das mit dem Clown am Anfang.
Ja, ich hab's auf der PlayStation 1 super gern gespielt, genau das mit dem Clown. Und wir hatten ja auch den Charles Cecil, den Chefmacher und Entwickler des häufigeren Mal auch bei uns dann da gehabt. Mhm. Scheiße, wenn ich meins noch hätte, müsste ich mal mitbringen, damit es mal unterschreiben kann.
Hast du es für GBA?
PlayStation 1 habe ich das noch. Für den GBA. Dann kam
noch so ein Director's Cut noch raus für die Wii, oder?
Genau, für etliche Varianten. Also, ja, stimmt, mit der verbesserten Optik für die Wii gab's das nochmal. Dann, der erste Teil ist da aber auch der zweite ist auch ziemlich cool, die ersten beiden zusammen.
Der zweite ist doch das, wo man am Anfang gefesselt ist mit der Spinne. Da habe ich echt die ganze Zeit den Bildschirm abgesucht, wo ich dann endlich mal irgendwas machen kann.
Wo ist das Spinnchen? Und da musst du es brennen lassen, das Zimmer, oder?
War
es
nicht so Indiana Jones-Style? Nee, musst du auch den Schrank umfallen lassen, der dann rauffällt auf die Spinne.
Der Schrank auf die Spinne. Nee, das Brennen lassen war bei Indiana Jones dann, bei Indy 3. Wenn du mit Vater so dann gefesselt bist. Ja, und das sind die Sachen, die ich mich ja aufgeschrieben habe für den
Alter, jetzt, DS. Jetzt ist aber auch,
Für den GBA.
Das war ja,
was habe ich alles vergessen, Marc?
Du hast deine Lieblingsserie vergessen, obwohl ich dann wenigstens so nett sein muss, um zu sagen, dass sie, glaube ich, nicht bei uns rausgekommen ist. Aber deine Lieblingsserie, Gregor, ich sag's jetzt nicht und lass dich doof sterben.
Sag nicht, dass es Yakuza für den
GBA. Alter, okay, jetzt zählen wir mal kurz deine Lieblingsserien auf. Mal sehen, ob du drauf kommst. Ich Was ist auf dem nicht. GBA rausgekommen? Welche Serie ist da entstanden?
Die auf dem GBA entstanden ist, die dann...
Die also, du wahrscheinlich erst später auf dem DS gespielt hast, würde ich mal jetzt so sagen.
Die ich ja später auf dem DS gespielt habe, lass mich da nochmal rein.
Das ist eine deiner Lieblingsserien, eigentlich müsste ich derbe schämen.
Ah, okay, ich schäme mich derbe, aber ich habe das, entschuldige, Marc, ich habe das auch als DS-Serie kategorisiert, weil ich einfach später damit dazugekommen bin. Gyakuten Saiban.
Richtig.
Ja. Ach also so. Ace Attorney.
Ja gut, aber das ist halt wirklich, das weiß kein Mensch, dass es am GBA vorher gab.
Die Umsetzungen sind doch alle davon gewesen, auch direkt, ne?
Naja, aber es war halt ein Spiel, was eigentlich, wo du später dachtest, es ist eher für Touchscreen gemacht.
Ja, also speziell mit dem Extrafall, den sie reingepackt haben. Genau. Natürlich, du hast aber recht, die Ace Attorney Games oder die ersten drei Gyakuten Saibans 2001 bis Schieß mich
2003
tot.
Oder 2004.
Ja. Genau, die ersten drei waren für den GBA noch rausgekommen und das erste GBA-Game wurde dann eben umgesetzt auf dem DS mit dem Sonderfall. Und von da an ging's weiter. Ne? Und das erste Richtige, was wir für den DS gekriegt haben, war ja erst Ace Attorney 4. Da ist es ja noch. Das sieht man so, der Apollo Justice, der guckt mich da so an und zeigt mit dem Finger auf mich.
Ja, heute Nacht wird er dich verfolgen.
Ich entschuldige mich, Marc, dafür, weil es ist eine meiner Lieblingsserien, ja, und sie ist geil. Leider eben damals nicht spielbar auf dem GBA, wegen Sprachbarriere für mich. Und ich habe hier noch, das fällt mir ein, das japanische Gyakuten Kenji 2. Also Edgeworth geduld, weil dafür ist ja auch zuletzt ein Patch gekommen, den möchte ich auch gerne mal. Ja, es gibt einen Englisch-Patch dafür mittlerweile.
Das ist ziemlich gut.
Was ziemlich gut ist, ne? Und Gyakuten 6 ist ja auch jetzt in Arbeit. Ne? Da gab es noch mal den Trailer in diesem komischen Tibet-artigen, in dieser Location. Plus, hast du das hier, dieses Gyakuten, du weißt schon, das Samurai-mäßige Ding, was rausgekommen ist?
Du meinst
das
mit Sherlock Holmes?
Genau, Sherlock Holmes mit dem Samurai-Vorgänger von.
Habe ich zu Hause die Limited Edition mir von geholt. Ich muss echt sagen, die es gibt ja für ein 3DS gibt es auch ein Remake, wo die alle drin sind, also hier Trials and Tribulations und sowas alles. Und die japanische Version hat sogar englische Texte mit dabei. Das ist echt ziemlich gut.
Ja. Naja, aber kannst du da nicht spielen.
Ja, wegen Region Lock. Und da bin ich auch gerade eben nochmal drüber gestolpert.
Was Bullshit.
Der GBA hat keinen Region Lock, aber welches war denn danach die Konsole, die wir dann hatte? Hatte der DS eigentlich schon einen?
Der 3DS ist, ja. Der DS hat keinen Region Lock. Es ist aber von den Spielen her der Region Lock. Also auf dem 3DS kannst du auch alle DS-Spiele spielen. Mhm. Na, leider ist GBA da ja nicht lauffähig darauf, aber eben die 3DS-Sachen sind da gelockt und das ist natürlich Bullshit. Ja,
komisch, dass es das damals irgendwie überhaupt nicht interessant war. Ne? Also, dass man eigentlich alle Spiele sich weltweit immer kaufen konnte, wenn man unterwegs war.
Es ist ja auch vollkommen logisch. Stell dir vor, du willst was zocken und du kaufst auf dem Flughafen dann irgendein Spiel, wenn du gerade in Singapur bist. Kann ja mal passieren. Ne? Und dann möchte ich gerne auch mein Singapur Elevator Action Returns spielen können auf meinem Game Boy Classic. Soll auch drin sein. Also da in der Richtung. Habe ich noch was vergessen, Marc, was du mitgebracht hast? Oder?
Nee, das war eigentlich das Einzige, wo ich die ganze Zeit mich schon drauf gefreut habe.
Entschuldige, ich hab's, aber ich hatte es auch überhaupt nicht auf dem Schirm, weil es für mich eben eine DS-Serie ist. Fällt dir irgendeins ein, was du gerne erwähnen würdest? Weil, wie schon erwähnt, Vollständigkeit halber, wir werden nicht alles haben. Ich habe bestimmt irgendwas ganz, ganz Wichtiges vergessen.
Du hast auch so viele Sachen genannt, die ich irgendwie, glaube ich, in meinem Leben noch nicht gehört habe.
Also jetzt nicht mit so einem Status wie Phoenix Wright, was ein cooles Rennspiel wirklich war, war ein Spiel namens Racing Gears Advanced. Das war so eine Art Micro Machines. Richtig cool, hat auch als Einzelspieler total viel Spaß gemacht. Sollte es lange Zeit ein DS-Sequel geben, was da nie rausgekommen ist. Ansonsten, es gab in dem Jump'n'Run-Bereich gab es ja echt viele gute Sachen, haben wir auch lange drüber gesprochen. Da gab es auch noch, ich glaube, zwei Biene-Maja-Spiele, die beide recht kompetent waren. Die waren technisch auch sehr beeindruckend. So,
von da wem war, kamen die Spiele?
Ich glaube, eins kam auch von Shinnen und das andere war von einem anderen Entwickler. Die waren aber beides recht nette Jump'n'Runs. Ansonsten, ich glaube, so die wichtigsten Sachen haben wir echt abgehandelt. Ich gucke nochmal gerade meine...
Ja, ihr könnt
Rayman gerne. 3 war auch noch ein cooles... Ach, und ich habe noch drei Spiele, die wir komischerweise alle vergessen haben. Es gab auch viele Ports von den klassischen Spielen von der Firma, die Blizzard war, bevor sie die große Firma um World of Warcraft und Diablo und Overwatch wurden. Und es war nämlich zum Beispiel The Lost Vikings, es war Rock'n'Roll Racing und es war Black Hawk.
Blackthorn.
Auf dem GBA hieß es nur noch Blackthorn, was der US-Titel vorher war von Black Hawk, dem Super Nintendo-Spiel. Alles coole Spiele, auch schön umgesetzt. Wobei Rock'n'Roll Racing ist eins von den wenigen Spielen, wo es ein bisschen nervt, dass man nur so wenig Tasten hat, weil du hattest, glaube ich, Beschleunigen, die Schultertasten waren zum Driften und dann gab es ein Turbo, eine Waffe nach vorne und eine Waffe nach hinten. Das heißt, die haben relativ viele Knöpfe gefehlt. Das war ein bisschen komisch auf dem GBA gelöst.
Aber das muss ja auch schwierig sein, dann auf so einem kleinen Bildschirm, oder? Weil das hat ja auch davon profitiert, dass man eigentlich ein bisschen mehr von der Strecke sieht. Oder haben sie das...
Das weiß ich nicht mehr genau. Ich hab's auf jeden Fall. Ich hab's lange nicht mehr gespielt, aber es sind alles drei auch coole Spiele.
Also gerade Lost Vikings auf dem Super Nintendo, ein Top-Game. Ich hab's darauf gespielt. Und es gibt natürlich auch etliche andere Versionen. Wir hatten rein zufällig, also der letzte Podcast, den wir aufgenommen haben, war der Blizzard und Valve Podcast, da haben wir ein bisschen über die Sachen auch gesprochen. Falls ihr jetzt nicht die GBA-Version, ihr da draußen, die zuhört, dann habt oder die gerne mal spielen wollt, man kann sie alle drei for free für den PC runterladen auf der Webseite.
Ach, das geht immer noch? Ich dachte, das wäre so ein begrenztes
Blackthorn Angebot gewesen. Blackthorn aus. Es ist, glaube ich, Blackthorn, Rock'n'Roll Racing und das erste Lost Vikings. Zumindest. Es gibt ja noch ein zweites, aber ich glaube, das kam nicht für den GBA mehr raus.
Nee, aber das war auch nicht, das war ein bisschen, da gab es dann noch so tierische Figuren dazu.
Ja, es wird das ein bisschen zu überkomplex, glaube ich.
Was ich auch noch ein nettes Spiel fand, weil ich es gerade noch in meiner privaten Sammlung hier sehe, wobei das sicherlich nicht so geil war, aber irgendwie fand ich es cool, weil ich die Charaktere, man mochte das Banjo-Pilot. Das war auch so ein Rennspiel einfach mit den Figuren aus Banjo-Kazooie.
War es nicht so ein bisschen wie Diddy Kong Racing, die Fluglevel von hinten?
Sieht genauso aus, wie Diddy Kong Racing auf dem N64 aussah.
Mir fällt noch ein so in dem Kontext.
Ungefähr.
Ah, ja, genau. Es sah aus wie die Fluglevel wirklich von Diddy Kong Racing ein bisschen. Aber ist es wirklich rausgekommen? Ich hatte mein Gefühl, das ist ein bisschen wie dieses komische Donkey Kong Racing für die Wii, was nie rausgekommen ist, wo es einmal diesen Render-Trailer gab, weißt du noch? Ne? Wo Donkey Kong auf dem Nashorn drauf war und dann durch dieses
Render-Trailer. Aber das Spiel kam doch später auch raus. Es hieß dann Donkey Kong Jet Race. Das gibt's für Wii.
Ach, für die Wii ist es rausgekommen, ja? Ja. Stimmt.
Das mit den Trommeln, ist das oder welches ist
Ja, das ist Taruko Race. Und das gab's auf dem Gamecube mit Trommeln und später gab's das nochmal anders für die Wii.
Nochmal für die Wii dabei. In dem Kontext fällt mir noch ein, ich hatte es mir aufgeschrieben, aber ich hatte es nie gespielt, deshalb wusste ich nicht, wie ich es richtig klassifizieren kann. Es gab ein Banjo-Kazooie dafür namens Grunty's Revenge oder so.
Das ist nicht
ein Top-Down-Game irgendwie. Ne? Ich weiß nicht, ist es ein Action-Adventure, ist es ein Jump'n'Run?
Ist das von Rare gewesen auch wirklich?
Ja, also das Banjo-Pilot war von Rare und war von THQ gepublished. Die hatten damals die Rechte, die haben ja auch Conker gepublished. Für N64 bei dem Banjo-Kazooie, bei dem Jump'n'Run weiß ich es nicht mehr genau, aber das muss, glaube ich, auch von Rare gewesen sein, weil es bestimmt deren Figuren damals waren. Ich guck mal kurz nach.
Check das nochmal kurz nach. Ey, aber abgesehen davon, ich will mich auf jeden Fall bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir das auch so umfassend dann einmal bequatschen. Es war sehr schön, mal wieder schön in Reminiszenz zu gehen. Marc, da du das meiste wahrscheinlich eh schon besitzen wirst, gehst du jetzt wieder auf den Schmacht und gehst los und kaufst dir 1000 GBA-Spiele.
Gott, ey, wie dumm, ey, so ein blöder Scheiß. Ey, sieh das
schon kommen. Ich muss sagen, ich mag die japanischen GBA-Packungen mit am besten von allen.
Ja, die sehen super aus.
Also es sind eben diese kleinen Mini, Super Nintendo, sehr leicht kaputt zu gehende Verpackungen.
Ne? Ja, du hättest wieder Sachen drauf gestapelt.
Nur ein bisschen. Nur wenn ich Sachen von dir ausleihe, da stapel ich gerne Zeug drauf.
Ja, ich muss gleich doch mal eine Kiste wieder mit nach Hause nehmen.
Ja, genau. Wir haben Sachen. Warte, bis ich für den nächsten Future Club wieder Sachen dann bei dir anfrage.
Für welchen Club?
Future Club? Für den Future Club.
Ah.
Da müssen wir uns eh nochmal unterhalten. Fabian, bald ist ja wieder E3. Ob es da Sinn ergibt, dass wir da nochmal was machen oder nicht machen.
Welches Jahr soll es denn diesmal sein?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil Future Club technisch eigentlich, wenn ich so bedenke, ich habe die 90er gemacht, ich habe die 80er gemacht.
Ja, 2000er ist doch geil, oder?
2000er, ja, aber 2000...
Da gibt's hier nicht so viel Bewegtbild
von. Also 2006 oder sowas, das ist mir noch ein bisschen zu nah dran zum Beispiel, ne? Und ich könnte auch sagen, vielleicht man kann jetzt den Feature Club 1996 machen als nächstes. Aber dann würde ich wieder eine komplett neue Show draus machen, habe ich das Gefühl. Ich habe auch eine Idee dafür, ich erzähle sie euch aber offline, also wenn wir nicht dann mehr aufnehmen. Die können nämlich ganz geil sein, die wäre aber auch sauschwierig umzusetzen. Vielleicht kommt da in der Richtung mal was.
Keine Angst, liebe Zuhörer, ich werde das danach gleich twittern.
Ja, genau. Ich tausche es dann aus gegen exklusive NX-Informationen. Da können wir so einen Handshake-Deal dann machen.
Oh nein.
Aber ja, wie schon erwähnt, ihr da draußen, wenn ihr noch irgendetwas habt, was wir dann vergessen haben oder konkret nochmal besprechen wollten, dann ihr könnt es ja alle über Twitter und die anderen Social-Media-Kanäle nochmal erreichen. Dann kann ich das hier vielleicht potenziell bei einer anderen Sache dann nochmal machen. Ich würde mich freuen, wenn wir mal in der Konstellation oder vielleicht nochmal mit jemandem dazu für einen anderen Podcast in der Richtung zusammenkommen. Handheld-technisch haben wir eins der besten besprochen. Ausgekommen sind, wobei jedes Nintendo-Handheld hätte eigentlich nochmal dann so viel verdienen. Wir müssen mal gucken, ob es da vernünftige Jubiläen.
Vor allem ist das schön, dass du jetzt wieder Nintendo-Sachen machen kannst, wo Fabian wieder an Bord ist
und
nicht die ganzen potenziellen Nintendo-Hasser.
Also soll ich einen mit Eda anfangen und sag, ja, ne? Ach, Super Metro fand ich gut. Danach?
Nee, aber Ede fand doch früher auch immer Nintendo-Sachen gut.
Das also, stimmt, ja. Aber ich meine, es geht ja auch darum, speziell, wenn wir so einen Handheld-Podcast machen. Ich mag Handhelds gerne. Ich habe eben viel dann, weil ich viel fahren musste, mit der Bahn fahren, das und hier und da viel unterwegs war. Da spielt man eben so ein bisschen Zeug.
Was mir gerade auch noch einfällt, ist, es fällt ein bisschen raus jetzt so als Info. Es gibt auch ganz okay so Clone-Handhelds, die GBAs darstellen. Mhm. Zum Beispiel, was relativ bekannt ist, ist dieses K+Revo oder wie das heißt. Das ist, wenn man jetzt irgendwie eine ganz okaye GBA-Hardware haben will, dann kann man sich sowas auch holen, weil das halt neu ist und ich glaube von der Kompatibilität her auch ganz gut ist. Ich muss gerade mal einmal das googeln. Das heißt Revo K101+.
Revo K101. Oh, es kann sein, dass ich es mal gesehen hatte. Das war auch nicht so supi teuer, oder?
Nö, 70? Ja, sowas um den Dreh und ist halt ein relativ neues
Handheld. Kriegt man das als Import oder kriegt man das irgendwo wirklich zu kaufen? Weil das hört sich für mich immer an, als ob das irgendwie so China-Kram ist.
Ist es wahrscheinlich auch, aber das kannst du halt auch bei Händlern hier einfach bestellen und es ist quasi einfach ein, ich guck gerade
nochmal nach. Da würde ich gerne auch mal Erfahrungswerte haben, weil gerade bei solchen Handhelds, ob die jetzt so Third-Party sind oder oder so gemacht wurden, ich bin schon ein verbranntes Kind in Sachen mit dem GCW Zero.
Oh Gott, hör auf, das habe ich dir damals aufgeschwätzt, dieses Scheißding. Ich habe es auch ganz schnell wieder verkauft.
Ich habe es so bereut.
Ich muss sagen, das ist wieder ein anderes Thema. Ich habe 90% meiner Kickstarter-Investitionen bereut. Ich warte heute noch auf diverse Spiele, die schon rauskommen sollten, bevor ich bei Game On angefangen habe.
Ihr habt bestimmt auch alle die Ouya bestellt damals.
Ja, ich
alle Spiele umsonst.
Ich habe die Ouya in der Special Edition bestellt. Hör jetzt auf damit. Ich habe
irgendjemand hat das Ding doch gar nicht mehr vom Zoll abgeholt. Warst du das nicht, Fabian?
Ich glaube, Eddie oder Simon oder irgendjemand hat es nicht gemacht.
Naja, als das Ding rausgekommen ist, war ja die komplette Euphorie, als es angekündigt wurde, war ja weder noch PS4 noch Xbox One angekündigt. War da überhaupt die Wii U schon draußen? Ich weiß es gar nicht mehr.
Auf jeden Fall,
da hat man Bock auf neue Konsole, da kam so ein Dreck raus.
So deprimierend, ich habe irgendwann wirklich meine Notifications, meine E-Mail-Reminder von Kickstarter abgestellt, weil es mich jedes Mal wieder daran erinnert, dass ich halt echt noch Geld rausgehauen habe für Spiele, die nie mehr kommen werden, da muss ich mir nichts vormachen.
Frag mal Uke, ich glaube, der backt alles, was nicht nied- und nagelfest
ist. Obwohl, der hat doch sehr viel Geld.
Ja, Uke backt dann eben Professor. Die Sache. Also wenn er so von dem Kaliber Jane Jensen hinter dem Spiel war, irgendein obskures Grafik-Adventure, Uke backt es dann. Das passt dann auch. So übrigens, wann kommt denn nochmal Mighty No. 9 raus, Mark?
Oh Gott, also ey, mitbekommen?
Ja. Es soll ja angeblich jetzt bis Ende des Jahres nochmal verschoben worden sein.
Ernsthaft?
Anscheinend schon.
Ach komm, ey.
Um das nochmal abzuschließen mit diesem Revo-Handheld, das hat halt noch den Vorteil, sowas hat halt auch ein AV-Out oder ein HDMI-Out
oder
sowas.
Das ist cool.
Also falls man jetzt nicht mehr an einen gescheiten GBA in einem guten Zustand rankommt, kann man sich auch mal sowas überlegen.
Ja.
Und das spielt halt auch natürlich originale Cartridges dann ab.
Wenn ihr noch einiges an Originalmodulen eben habt, also wir lassen hier, wie schon erwähnt, im Hintergrund immer ein bisschen Metroid Zero Mission laufen. Das ist eigentlich ein super Bildschirmschoner, finde ich gerade. Also
aber es hat mich schon ein bisschen duselig gemacht, weil es halt echt nur so ein 30-Sekunden- Loop ist, ne?
Ja.
Und ich die Szenen schon alle auswendig kenne
jetzt. Weißt du, jetzt kommt schon wieder das Monster, wo man drüber springt und das da hier macht, aber ich hätte jetzt nicht die Gelegenheit, das nochmal zu wechseln. Mit sowas wie einem Retron eben selbst aufgebläht auf einem großen Fernseher und dann, ich habe jetzt auch noch die Scanline, die Fake-Funktion dazu gepackt. Sieht eigentlich ganz gut aus.
Ja, Scanlines sind super. Wobei das natürlich bei GBA komisch ist, weil Handhelds haben keine Scanlines.
Genau, die haben ein
typisches Arcade-Phänomen.
Obwohl, du musst sagen, es ist daneben ein Ersatz dafür, dass du diese Lochmatrix oder sowas hast. Du siehst ja auch dann eben, da hast du eben das Kreuzmuster, wenn du nah dran guckst an dem Bildschirm, wird damit ein bisschen emuliert, damit es zumindest dann das von da aus mitnehmen kannst. Nee, Das war.
Ich höre, deinen Nachbarn kommen gerade nach Hause,
ey, müssen gehen. Als ich eben bei dir auf Toilette war, heimlich, da habe ich gedacht, dass deine Nachbarskinder auch bei dir im Bad stehen würden. Das ist unheimlich laut, oder? Die hört man sehr prominent dann da.
Ich weiß nicht, ob sie Nachbarskinder sind. Gegenüber wohnt ein älterer Mann, der hört gerne Radio. Das kannst du vielleicht sagen.
Kinder. Ja. Vielleicht hört er aber auch gerne Kinder abends in seiner Wohnung.
Oh Gott, nicht nur abends anscheinend.
Deswegen der Spielplatz vor der Tür.
Ja, und mit dieser Note wollen wir
den Sandkasten, da versinken die irgendwann, kommen in der Wohnung bei dem wieder raus. Okay, das ist gemein jetzt.
Ja, mit dieser Note wollen wir den Podcast hören. Fabian, ich bedanke mich sehr bei dir, sehr dass gerne. Du dir Zeit genommen hast. Marc, auch, dass du dir Zeit und den Weg genommen hast und bis hierhin.
Danke.
Dann endlich nimm deine Sachen mit, die hier sicher schon seit Monaten stapeln. Und ich frage demnächst dann mehr Sachen bei dir an. Und ja, dann kommen wir nächste Woche zusammen zu 10 Jahren Nintendo DS oder sowas.
Ja, eigentlich. Nee,
wann ist denn das nochmal?
Ich glaube, der Nintendo DS ist ja auch offiziell tot. Da erscheinen ja, glaube ich, keine neuen Spiele mehr, oder?
Nee, eigentlich nicht.
Weiß nicht.
Also ich hätte Bock noch mehr. Können wir demnächst
auf die Wii U machen.
Es gab noch sehr, sehr lange Spiele. Ich weiß, letztes Jahr gab es noch diesen Baymax oder diesen komischen Animationsfilm.
Kam das noch großen, für die
DS? Das kam, glaube ich, für den DS raus.
Boah, ey. Bitte. Da sind wir schon in der Shovelware. Verpackung oder in der Shovelware-Error, besser gesagt, reingekommen. Nee, wir überlegen uns noch, ob es jetzt nochmal ein Handheld-Podcast ist, den wir gemeinsam machen, oder es gibt bestimmt noch ein paar andere Themen, da komme ich auch noch zeitig auf euch zu, wo wir ein bisschen labern können, ein bisschen machen können. Alles klar, dann wir bedanken uns und wir sagen Tschüss.